Der FCA beendet die Saison 25-26 auf Platz 9, schwankt in den vergangenen 10 Monaten zwischen Abstieg und Europa. Eine ganz normale FCA-Saison also. Das wollen wir jetzt klären im Rasenfunk mit Irina Fuchs. Und jetzt geht's los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Ja, das hat Markus Weinzierl natürlich nicht bei seiner Antritts-PK beim FCA 2021 gesagt, sondern bei Schalke 04 damals. Like, wer sich daran noch erinnert, aber weder um Weinzierl noch um Schalke 04 soll es jetzt gehen, sondern um den FC Augsburg. Und damit herzlich willkommen zum Rasenfunk Royal. Mein Name ist Eva-Lotta Bohle und ich bewege mich hier wirklich in ganz neuen Terrain. Umso besser, dass eine erfahrene Royalistin dabei ist. Hallo Irina.
Ja, servus auch von meiner Seite.
Ja, wie war sie denn, diese FCA-Saison, aus Fanperspektive, Irina?
Also erstmal habe ich gerade beim Intro überlegt, war das wirklich Markus Weinzierl? Und gut, dass du es nochmal bestätigt hast, diesen Dialekt, den erkennt man dann einfach auch in Augsburg. Ja, war irgendwie schon eine turbulente Saison. Also wenn ich so dran denke, dass viele Augsburger, glaube ich, gar nicht gerechnet haben, dass jetzt Turup den Verein verlässt, dann kommt ein Sandro Wagner, dann kommt diese Interimslösung irgendwann mit Manuel Baum um die Ecke. Also es war wirklich eine interessante Saison, da war viel dabei und dementsprechend gibt es mal wieder in Sachen FC Augsburg viel zu reden im Royal. Es wird echt nicht langweilig mit den Augsburgern.
Und du hast damit ja quasi schon deinen ersten Aspekt so ein bisschen angesprochen, den hast du benannt als graue Maus soll gestern gewesen sein, Trainer und Imagewechsel von Turup hin zu Wagner. Das war ja schon, du hast es gerade schon gesagt, so ein bisschen überraschend, weil eigentlich hatte man ja gar nicht so einen schlechten Eindruck unter Turup. Klar gab es Dinge, die man sicherlich kritisieren konnte, aber es gab dann eben diese Umstrukturierung im Sommer. Turup und auch Jurendic mussten den Verein verlassen. Wagner kam als Trainer, Benny Weber als Sportdirektor. Aber, und das sage ich auch schon mal, Manuel Baum, der kam ja auch zurück als Direktor Entwicklung. Also der kam auch schon mal zurück zum FCA. Wie blickst du denn erstmal nach diesen 10 Monaten auf diesen ganzen Wechsel?
Also ich fand es halt total spannend, weil ich fand Turup immer sehr, also grundsolide. Es war keine schlechte Saison, es war kein schlechter Fußball an sich. Die Ergebnisse haben per se auch gestimmt. Also es war halt so ein bisschen überraschend. Deswegen hatte ich in meinem Aspekt auch so ein bisschen den Imagewechsel auch mitbenannt, weil mit dem Trainer kam nicht nur eine neue Trainerpersönlichkeit nach Augsburg, sondern tatsächlich auch ja dessen ganzes Image, Auftreten, das mediale Interesse kam irgendwie mit Wagner irgendwie auch nach Augsburg und man hat sich ja schon auch gefragt, was kann man von einem Sandro Wagner so als Bundesliga-Neuling, als Trainer-Neuling auch so erwarten? Also das, er hatte ja noch keine eigene Handschrift als ja bis dato Co-Trainer in der Nationalmannschaft, unter Haching trainiert und so weiter. Also da war ja noch kein krasses Trainerprofil da so. Und deswegen war es natürlich auch erstmal so eine große Überraschung, ein großer Name und viele Vorschusslorbeeren.
Und wie hat er diese Vorschusslorbeeren erfüllt? Also wir wissen jetzt natürlich, Sandro Wagner blieb nicht Trainer, aber mit welchem Gefühl bist du in diese Saison dann gestartet?
Also erstmal ist er ja schon ein sehr charismatischer Typ. So Fußballfans, glaube ich, finden seine Art entweder richtig gut oder richtig scheiße. Also er polarisiert schon überall. Also es war halt erstmal so, es gab halt super viele Fans, die das total gefeiert haben. Und es gab auch viele Fans, die sagten, ja, ist mal was Neues für Augsburg, muss man mal gucken, wo das hingeht. Und dann haben wir viele auf Euphoriebremse gedrückt. Ich würde mich da so in der Mitte ein bisschen einsortieren wollen. Also ich habe mir gedacht, ist schon mal cool, so einen jungen, neuen Trainer, der nochmal einen ganz anderen Blick mit reinbringt, auch von der Altersklasse her ganz andere Erfahrungen als sehr guter, gestandener Bundesligaspieler damals auch, mit internationaler Expertise. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, war ich halt sehr überrascht, wie gesagt, vom Turup-Ende und dachte mir so, ja, muss man erst mal gucken, ob er da so Erfolg nach Augsburg bringen kann. Also das, was man sich da gewünscht hat, offensiveren Fußball, mehr Mut, mehr Nachwuchs. Das waren ja so die Punkte, die man mit ihm irgendwie auch sehen wollte. ja, es ging dann ja eigentlich gar nicht so schlecht los in die Saison. Man hat die erste DFB-Pokalrunde überstanden. Das ist nicht immer selbstverständlich für Bundesligisten tatsächlich. Ja, und dann auch das erste Spiel der Saison gegen, ich meine, Freiburg auch bestanden und hat da auch ja schöne Tore erzielt, hat offensiv und mutig gespielt. Und ich glaube, damit war dann erstmal so, ja, erstmal der erste Check so von Sandro Wagner in Augsburg bestanden.
Und wenn wir dann so ein bisschen weiter gucken, man holte ja am Ende, ich schieb schon mal so ein bisschen vor, tatsächlich ja nur 3 Siege. Gegen die Burgs lief es immer ganz gut, gegen Freiburg, gegen Wolfsburg und gegen Hamburg. Hamburg war ja sein vorletztes Spiel auch, bevor man sich dann entschied, ihn mit ihm nicht weiterzumachen. Was ist denn, also ist er nicht bei der Mannschaft angekommen? War sein Spielstil, hat der irgendwie nicht gepasst? Hat der Kader nicht auf seinen Spielstil gepasst? Oder wo siehst du dann Probleme, dass es nach eigentlich diesem guten Start und auch als er hat ja selber so ein bisschen auf die Euphoriebremse gedrückt und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt hier schon erstmal gucken, uns arrangieren. Wie blickst du dann unter die restlichen Spiele oder auf den Lauf der Saison?
Also man hat ja immer gesagt, dass er so eine Offensivkultur mitbringen kann. Die hat man durchaus schon dann und wann auch gesehen. Ich habe dann schon auch so, er hat zum Beispiel einen Mert Kömür gefördert, was ich persönlich gut finde als Eigengewächs aus Augsburg tatsächlich. Der hat dann plötzlich auch schon mal seine ersten Stammelf-Ambitionen untermauern können. Aber dann wurde es auch schnell offensichtlich, dass man defensiv plötzlich sehr anfällig wurde zulasten der Offensive, dass man doch auch mehr Gegentore plötzlich kassiert hat und dass es irgendwie keine gesunde Balance zwischen Offensive und Defensive gab. Also teilweise ist man dann blind in Konter reingerannt. Das war dann, glaube ich, auch gegen Hoffenheim in seinem letzten Spiel auch gut zu sehen. Also ein Beispiel dafür, da ist man einfach wirklich sehr naiv auch in die Angriffssituation reingegangen, hat die defensive Absicherung vermissen lassen und das wurde halt immer häufiger sozusagen sichtbar, dass man, und dann hat man halt auch nicht genug Tore geschossen, um das auszugleichen. Und das war dann halt auch so mein größter Kritikpunkt, dass so ein bisschen die defensive Sorgen gewachsen sind und offensiv auch nicht das bei rumkam, dass man das jetzt übertünchen konnte damit.
Man muss ja auch sagen, es fielen ja 2 Länderspielpausen, also einmal nach dieser 2-3 Niederlage gegen die Bayern. Wir wissen alle, glaube ich, so ungefähr, was Wagner danach gesagt hat. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Dann kam eben zwar der Sieg unter anderem gegen Wolfsburg am Ende dieser zweiten Phase dann, aber dann hatte man ja nochmal eine Länderspielpause, danach ein 1-1 gegen Köln, dann das 0-6 gegen Raba, das Ausscheiden dann in der zweiten Pokalrunde gegen Bochum. Hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass man schon Vertrauen darin hatte, dass in der Länderspielpause dann vielleicht daran gearbeitet wird und dann immer, man hat sich immer so ein bisschen weiter gehangelt. Ich meine, er hatte ja 3 Länderspielpausen zur Verfügung, eigentlich ja ideal, um irgendwie noch was anpassen zu wollen. Hattest du das Gefühl, da kam irgendwie auch kein Lernprozess mit rein?
Also, wie du sagtest, die haben halt in den Länderspielpausen immer gute Aufarbeitungen gezeigt, auch schonungslos. Da war er durchaus auch ehrlich mit sich und mit der Mannschaft. Dann hatte er so seine kleinen Momente, das 1-1 gegen Köln, dann nochmal 1-0 gegen die Burg, gegen Hamburg. Und dann kommt aber auch sowas Erschreckendes wie dieses 6-0 gegen Leipzig, wo ich mir einfach denke, so was Schlimmes habe ich tatsächlich in Augsburg sich in den 15 Jahren erste Liga auch bis dato nicht gesehen. Also wie eine Mannschaft einfach zur Halbzeit schon 4-0 zurücklegen kann und so blind in eine Angriffssituation bei Leipzig reingelaufen ist und auch nicht innerhalb des Spiels mit irgendwelchem Ingame-Coaching dagegen sozusagen gehalten wurde. Also dass man sagt, jetzt müssen wir umstellen, dass die Tore sind nach ähnlichem Muster gefallen. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir uns hinten reinstellen und dann nicht eben mit 6-0 nach Hause gehen, sondern dass Fenner 3-0 die Taktik verändert hat, dass man eben sich nicht schon früh in der Saison auch die Tordifferenz verhagelt mit so einem üppigen 6-0. Also das sind ja auch Ergebnisse, die wirst du als Fußballfan aus Sicht deines Vereins auch nicht haben, so viele Gegentore sich zu fangen. Und da habe ich mich auch gefragt, warum hat man im Spiel da dieses Muster nicht erkannt und dann nicht frühzeitig im Spiel schon was verändert? Da reicht ja gar nicht, schon nach dem Spiel darauf zu reagieren. Und ja, spätestens da war für mich halt so ein bisschen dieses Konzept auch fraglich, wo geht die Reise hin mit so einem defensiven Offenbarungseid und was hat Sandro Wagner hier für einen Lerneffekt. Und ja, nachdem das dann in Hoffenheim wieder so drei Tore waren, die viel zu einfach nach dem Muster gefallen sind, haben sie dann auch in Augsburg dem Konzept noch ein bisschen länger sozusagen als vielleicht Fans dann die Chance gegeben. Aber ja, ich glaube, dann war es wirklich allerhöchste Eisenbahn, dann zu dem Zeitpunkt drei Spiele vor der Winterpause oder vor Weihnachten dann nochmal zu sagen, wir müssen jetzt nochmal eine Trendwende einleiten, weil das, glaube ich, war dann schon zu erkennen, dass es gerade so eine Abwärtsspirale auch ja gibt in Augsburg.
Du hast eben die Fans schon angesprochen. Also du hattest ganz am Anfang gesagt, es gab sicherlich auch viele Fans, die das positiv gesehen haben und gesagt haben, so ein Imagewechsel, vielleicht tut uns das auch mal ganz gut. Und vielleicht schafft man sich dann vielleicht auch in Zukunft für junge Spieler selber attraktiv zu machen, bevor sie dann vielleicht hinterher zu den Bayern wechseln oder so. Dann war es aber ja auch so, dass dann, glaube ich, irgendwann von der Fanszene auch relativ aktiv, so wie ich das wahrgenommen habe. Es gab Banner gegen Sandro Wagner. Hast du das schon mal so offensiv erlebt, auch aus der Fanperspektive aus, dass es dann ja doch relativ schnell, sag ich mal, diese Message auch der Fans gab?
Also ich glaube, also Augsburg ist immer sehr ruhig, was sowas angeht. Das ist, ja, manche würden es als bodenständig und familiär bezeichnen. Manche würden sagen, die Fans haben einfach sehr viel Geduld und respektieren halt auch die Entscheidung des Vereins. Aber ich finde auch, dass, diese Entscheidung im Sommer halt schon so interessant zustande gekommen ist und vielleicht auch schon auf so fragilen Beinen stand, also dass es nicht jeden restlos überzeugt hat, weil Toro Palitz nicht unerfolgreich war, wie die Trainer davor. Also es war so wohl die unpopulärste und vielleicht auch, ich sag mal in Anführungszeichen, unnötigste Trainerentlassung. Also es war keine Ergebnisentlassung, er ist nicht irgendwie auffällig geworden durch seine Art oder so. Also es war, was schon andere Trainer in Augsburg geschafft haben, by the way. Ja, also es war wirklich so eine reine kosmetische Sache, würde ich sagen. Also man will sein Image aufpolieren, man will anderen Fußball spielen, den man mit dem Namen Augsburg verbindet. Und da hat halt ein Sandro Wagner besser ins Konzept gepasst. Und er war zu dem Zeitpunkt halt auch willig und verfügbar. Und dann musste halt Torup gehen. Das war eine sehr, ich würde sagen, wirklich so eine ganz unpopuläre Maßnahme. Und viele werden wahrscheinlich sich da gesagt haben, lieber FCA, liebe Führungsriege, also wenn das jetzt schief läuft, ihr habt euch da schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, das war sehr mutig von euch jetzt, ein Toro, bei dem es sportlich okay lief, der jetzt kein Hurra-Fußball gespielt hat, aber der Ergebnisse geliefert hat, der wirklich in der Region gut ankam mit seiner sehr bescheidenen, positiven Scandi-Art, so würde ich sagen, war sehr beliebt. Und ich glaube, da haben viele gesagt, jetzt müsst ihr aber auch liefern, jetzt muss uns das auch erstmal überzeugen. Ja.
Und gleichzeitig war es ja auch einfach, ne, diese Umstrukturierung, man hatte eben nicht nur Sandro Wagner, der neu kam, sondern auch Benny Weber. Ich glaube, man kann dann vielleicht auch nachvollziehen, dass so ein neuer Sportdirektor dann auch nicht direkt sagt so, hey, reiße jetzt alles wieder ein, ich bin gerade erst da, hallo. Also er hat sich ja schon dann auch Zeit gelassen. Bevor wir auf Baum kommen, wir haben jetzt sehr viel negativ eben auch über Wagner gesehen. Am Ende ist die Saison ja gut verlaufen. Findest du denn, dass man irgendwas von dem, was Wagner vielleicht auch mitgebracht hat, so ein bisschen als Grundstein sehen konnte? Also du hast eben schon mal Kömür angesprochen, dem die diese Position dann am Anfang schon mal geben. Siehst du da vielleicht schon so ein paar positive Entwicklungen, die jetzt vielleicht am Ende der Saison ihm vielleicht dann doch auch ein bisschen zugeschustert werden können, in Anführungsstrichen?
Ja, ich glaube, dass diese Eingewächse, die er dann auch schon nach oben sozusagen befördert hat, wobei das zum Teil auch schon unter Toro passiert ist. Aber für Sandro Wagner sollte er dafür stehen, dass er auch vermehrt Personen aus dem NLZ hochholt. Also junge Leute, talentierte Spieler, weil er halt selber auch so aus dem Nachwuchs, also aus dem DFB-Leistungsbereich dann auch kommt. Und da hat er natürlich mit nur Kai Banks, Kömür und Co. halt schon, sag ich mal, die früh zur erweiterten Elf dazugeholt. Das war sicherlich auch positiv und ich fand auch grundsätzlich diesen offensiven Spirit, diesen Mut, den er dann auch mal hatte, gut. Es darf halt nur nicht zulasten der Defensive gehen, aber grundsätzlich waren das, da waren auch Tore dabei, da waren auch Spielzüge dabei, die waren, es war halt wirklich offensiv jetzt nicht schlecht. Und wer weiß, es wäre schon interessant gewesen, nicht bei FC Augsburg, aber halt generell zu wissen, wie wäre so eine Saison mit einem Sandro Wagner mit dieser Winterpause dann vielleicht auch zu Ende gegangen. Hätte er sich nochmal stabilisiert, hätte er nochmal passend am Transfermarkt nachlegen können. Aber ich glaube, so diesen Turnaround hat man ihnen in seiner, sag ich mal, Debütsaison dann auch nicht zugetraut. Und deswegen war es vielleicht dann auch für ihn und für den FCA rückwirkend gut, dass einer übernommen hat, der das Umfeld aus dem FF kennt und da schnell, sag ich mal, auch Stabilität reinbringen konnte. Weil ich glaube, am Ende war halt auch sein, also der Nachfolger Manuel Baum, näher an der Mannschaft dran, näher am Verein dran und hat auch die DNA ein bisschen mehr gelebt, wo vielleicht ein Wagner immer ein Stück weit über Augsburg stand von seinem Renommee her.
Ja, dann sind wir eben eigentlich schon mittendrin in deinem zweiten Aspekt und das ist interne Lösung auf der Trainerposition, auf den Baum ist Verlass. Nach dieser 0-3 Niederlage gegen Hoffenheim, die du eben schon angesprochen hast, trennte man sich eben von Sandro Wagner und entschied sich eben Manuel Baum auf jeden Fall bis Winter den Job zu geben. Ich habe ja eben schon mal gesagt, er kam, also du hast es ja auch unterstrichen mit dem Punkt, es war eben eine interne Lösung, weil Manuel Baum eben als Direktor Entwicklung im Sommer zum FCA, glaube ich, gekommen war und ja, vorher bei RB Leipzig auch 2 Jahre lang viel so im Jugendbereich, Nachwuchsleistungszentrum, glaube ich, gearbeitet hatte. Also das passte schon irgendwie. Was war denn so deine erste Reaktion, als es hieß Manuel Baum? Also ich glaube, ich kann da schon mal sagen, die Wahrnehmung von FCA-Fans und Außenstehende, würde ich per se sagen, war erstmal sehr unterschiedlich.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, würde ich so unterschreiben. Also es ist so eine gemischte Gefühlslage in Augsburg gab. Also man hatte dann ja so ein bisschen diese Back to the Ex, Weinziel-Vibes, so, ne? Also man hat es ja auch mit Weinziel ein zweites Mal versucht und jetzt mit Baum auch, wobei natürlich die Konstellation mit ihm dann, ihn da sozusagen aus der Direktorenschaft da rauszuziehen, die Gefahr dadurch ist ja recht gering gewesen. Also er hat ja selber angekündigt, und das fand ich auch sehr gut von ihm, dass er gesagt hat, sehr bescheiden, ich rücke auch wieder ins zweite Glied zurück, falls es nicht passt und falls sie eine externe Lösung finden. Also war so die Fallhöhe mit der Lösung eigentlich recht gering für den Verein. Ja, die Fans haben vielleicht einfach noch so sein erstes Engagement in Augsburg so ein bisschen im Blick. Das war, da war er aber auch, wie jetzt Sandro Wagner, auch damals noch ein Neuling auf der Position des Fußballlehrers. Und da finde ich halt, ja, das darf man jetzt gar nicht so vergleichen mit seinem zweiten Engagement, wo er halt einfach deutlich mehr Meriten sich schon im Bundesliga-Geschäft verdienen konnte, seine Erfahrung gemacht hat. Er ist älter, hat schmerzliche Dinge sicherlich erleben dürfen, aber auch positive Aspekte und das merkt man ihm halt jetzt auch an. Der hat einfach eine extreme Ruhe reingebracht, was ich persönlich gut fand, klarere Abläufe, also während man bei Wagner eben das Gefühl hatte, dass defensiv dann mal häufiger so ein Hühnerhaufen Geschehen eintrat, war es bei Manuel Baum so, dass er klare Abläufe geschafft hat, so die defensive Ordnung stand wirklich so als erstes auf der Tagesordnung und er hat halt so einfache Prinzipien, er ist halt ja auch ein sehr guter Fußballlehrer, er gilt ja auch als wirklich so ein Taktiker und Taktikexperte, das hat er, glaube ich, auch schon als Experte bei diversen Sendern auch unter Beweis gestellt, dass er wirklich auch sagt, also er hält so seine Spielidee möglichst simpel, damit es alle verstehen, also die Basics zuerst. Und das finde ich halt zum Beispiel, das hat man recht schnell gemerkt, dass es der Mannschaft unglaublich gut getan hat. Und dann, ja, war halt so dieser erste Sieg gegen den Augsburger Angstgegner Leverkusen halt so sein erster Einsatz und sein erstes Ergebnis. Und das war halt erstmal sehr förderlich für ihn auch und für die Mannschaft.
Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, er hat alles so ein bisschen simpler gemacht, back to the basics generell, aber rein taktisch gesehen hat er ja gar nicht mehr so viel verändert, ne? Also schon Wagner hatte vorher eigentlich so ein 3-4-2-1. Auch das hat Baum ja eigentlich übernommen, obwohl man da ja auch sagen muss, es ist dann mehr ab und zu auch mehr in diese Fünferkette gerutscht, aber die hat man, glaube ich, sehr, sehr gut ausgespielt. Ne? Also in diesem, ich glaube, das war im Rasenfunk auch immer wieder ein Thema, dass vielleicht mal, wenn man gerade immer auf dieses gleiche System kommt mit Dreier- und Fünferkette und das ist erstens super eklig zu bespielen, zweitens geht es eben manchmal ja auch auf Kosten von Offensivbemühungen vielleicht an ein oder anderen Stelle, wenn man es zu defensiv denkt. Aber was aus deiner Perspektive hat sich denn wirklich dann auch taktisch verändert? Also, oder vielleicht auf welche Spieler hat er gesetzt? Jetzt erstmal bis zum Winter gesehen. Ich glaube, man muss es dann schon nochmal ab Winter teilen, auch mit den Wintertransfers. Aber wie blickst du da denn drauf?
Also ich habe mir so jetzt auch Vorbereitung auf den Royal noch mal so ein paar, 2, 3 Spieler rausgeschnappt, die ich jetzt finde, dass die eine enorme Entwicklung unter Baum speziell gemacht haben. Und zwar ist das jetzt so die Position von Fabian Rieder, der unter Wagner eher, ja, also eher so ein bisschen, ja, ganz, ganz vorne, sehr weit auf der Außenlinie gespielt hat und ich finde, da seine Fähigkeiten nicht komplett einbringen konnte. Der wurde dann ja ein bisschen mehr so in Richtung 8, vielleicht auch 10 so zurückgeschoben, was ich fand, dass es ihm sehr gut lag. Baum muss ihm da auch so viele spielerische Freiheiten gegeben haben. Man sah ja auch, jetzt ist er mit 2 anderen Spielern mit 6 Toren auch noch der beste Torschütze am Ende gewesen. Das hat aber alles fast unter Baum stattgefunden und er hat, also der hat auf jeden Fall richtig Anlauf genommen. Ich finde so seine Positionsverschiebung, die sich Baum da ausgedacht hat, ihn da ein bisschen zentraler mit mehr, ja, freigeistigen Elementen eben auszustatten, das hat dem Spiel sehr gut getan. Das hat auch Auswirkungen gehabt, zum Beispiel auf einen Anton Kade, der dann auch eine richtige, ja, Shooting-Star-Entwicklung in der Rückrunde genommen hat, finde ich persönlich. Ja, der dann einfach auch Torjägerqualitäten gezeigt hat, viele Tiefenläufe gemacht hat und auch zum Beispiel einen Fellhauer und Janulis auf den Außen viel mehr ins Spiel bringen konnte, dadurch, dass die ja ein bisschen weniger offensiv stehen, aber mehr Tiefenläufe dann auch machen konnten auf ihrer Seite. Also das hat sich einfach ein bisschen alles gefügt durch diese einzelnen Elemente. Auch ein Club Maurice war in der ersten, also in der Hinrunde gar nicht so stark. Der hat sich erst in der Rückrunde stabilisiert. Und ja, dann kam Jeffrey Howelow als etatmäßiger Kapitän zurück. Das hat natürlich vielleicht auch nochmal der Mannschaft so ein bisschen was mitgegeben. Der kannte ja Baum auch schon mit am besten von den Spielern, kann die Spielidee dann vielleicht auch in die Mannschaft transportieren. Also da gab es so ein paar, ja, Elemente, wo ich sage, da hat Baum schon einen guten Riecher gehabt, wie sich das auf das Gesamtspiel dann auch auswirken kann.
Insgesamt hat er nur 3 Spiele bis zur Winterpause, also quasi 3 Spiele, in denen er für später Anzeichen zeigen sollte, dass man mit ihm eben auch in die Rückrunde geht. Das war eben dieser 2-0-Sieg gegen Leverkusen. Ich spoiler schon mal, darüber reden wir gleich nochmal, deshalb will ich es jetzt gerade so ein bisschen ausklammern. Dann hattest du 0-1 gegen die SGE und so 0-0 gegen Werder, das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so keinem wirklich geholfen hat. Aber ich würde fast sagen, dieses 0-0 gegen Werder war eins, das schon mal auch gezeigt hat, wo eventuell eben Bedarf war in der Winterpause, nämlich auf der Stürmerposition. Also in dem Spiel Marius Wolf als Mittelstürmer, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, nicht so. Also das hat eben schon mal so ein bisschen was angekündigt. Aber was war denn für dich nach diesen 3 Spielen, was war für dich ausschlaggebend, um zu sagen so, nee, lass uns mal nicht nach einem neuen Trainer suchen. Also wir reden gleich noch explizit über die Rückrunde, aber das könnte so klappen.
Dass man nicht chancenlos war in den 3 Partien. Also gegen Leverkusen, es war ein super Spiel, wo man einfach ja Leverkusen gar nicht, oder seinem Stempel quasi aufgedrückt hat, was man spielen wollte, hat man Leverkusen quasi mitgegeben, sodass die eigentlich gar nicht ihre brutale Stärke, die dem FCA wirklich die Jahre davor nie gelegen haben, gar nicht so in Faltung gebracht, oder die wurden gar nicht zur Faltung gebracht durch Leverkusen selbst. Und auch gegen Frankfurt war es für mich ein unglückliches, aus Augsburger Sicht unglückliches 1-0. Das hätte auch gut und gern unentschieden zum Beispiel ausgehen können, und auch gegen Bremen. Das war 0-0, was Bremen irgendwie für Bremen schmeichelhaft war, weil der FCA da alleine 2-mal halt das Aluminium trifft. Und ja, alleine dadurch, dass man am Ende eher sagen musste, da waren mehr Punkte drin, so vom Spielerischen und von dem Spielverlauf her, und nicht irgendwie, sag ich mal, dass man da am eher unglückliche Figuren gemacht hat oder auch, dass Manuel Baum da irgendwie Entscheidungen getroffen hätte, wo man sagt, boah, das hätte auch schief gehen können. Ich glaube, dadurch war so die Überzeugung da, dass das eben mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe dann auch über die Winterpause, vielleicht im einen oder anderen Transfer, dann auch gut gehen kann.
Was ich ganz interessant war, im Forum hat jemand auch geschrieben in Vorbereitung zu diesem Royal, dass er es eben auch sehr bemerkenswert findet, wie Baum sich eben als Trainer entwickelt hat. Und er, also Baum selber, ja immer oft im Kontext der Spielerentwicklung von Knicks und Hindernissen spricht, die eine Entwicklung fördern. Das Ich glaube, wir kommen gleich nochmal auf Baum zurück, aber das wäre vielleicht schon eine gute Überleitung, einfach noch in deinen nächsten Aspekt, der ja mit, also eben auf diese Eigengewächse zu sprechen kommt. Also du hast da gesagt, mehr Vertrauen in Eigengewächse und Jungspunde, Banks, Kömür und Kade spielen sich in den Stamm. Also dass du, wir haben eben schon mal gesagt, auch das war vielleicht so ein bisschen Wagner. Sagst du, das ist einem Trainer alleine anzulasten? Das ist eine generelle Ausrichtung des Vereins gewesen. Und was sagt es eben auch über die Jugendarbeit beim FC aus?
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich, also generell die Nachwuchsarbeit des FCA eigentlich in den letzten Jahren so still und heimlich echt besser wurde, dass man da jetzt auch so langsam Früchte trägt und die auch ernten kann. An Noah Kai Banks sind ja jetzt auch ganz viele, wie man auch immer wieder medial hört, ganz viele Scouts dran. Ich glaube, zuletzt hieß es, dass eventuell Arsenal ihn irgendwie auf dem Schirm hat. Und auch Matt Kümür, da gab es in der Winterpause viel Verbindungen in Richtung auch in die türkische Liga und so weiter. Also das ehrt ja dann auch so ein Verein, dass ja auch größere Clubs, größere oder ja, größere Vereine mit renommiertem Namen dann auch Interesse zeigen an den Eigengewächsen. Also gerade die beiden, Mert und Noah Kai, die haben wirklich eine super Entwicklung gemacht. Also die hat auch schon unter Jes Torup angefangen, hatte ich ja auch schon angedeutet. Wagner hat sie dann auch sehr nah am Kader gehalten. Zum Beispiel durfte Kümür gegen Freiburg in die Saison starten in der Stammelf. Das hat man jetzt so oft auch nicht. Oft war es in Augsburg so, dass die Trainer dann mutiger wurden, wenn man den Klassenerhalt eingeläutet hat, und dann hat man halt die üblichen drei Eigengewächse dann noch die letzten Spielminuten immer gebracht, wenn schon der Klassenerhalt eingetütet war, und davon ist man halt jetzt weggekommen, und das ist eigentlich dann ein super Weg, was auch anderen jungen Spielern sagt, hier, ihr könnt ins Nachwuchsleistungszentrum nach Augsburg wechseln und nicht nach, was ich, zu Bayern München oder was ich, nach Nürnberg, alles, was so halt im Dunstkreis hier in der Region liegt. Und das ist, glaube ich, wirklich auch wichtig, weil die anderen auch ja traditionsreiche Namen haben, große ja Trainer auch bei sich, auch im Nachwuchsbereich. Und ich glaube, Baum hat halt die richtige Art. Er ist ja, kommt ja selber auch aus dem NLZ-Bereich und ist da auch immer nach wie vor sehr nah dran gewesen, dass er auch ein gutes Auge hat, wer da taktisch mit reinpasst. Ja, dass er auch so ein Trainer ist, der die Mentalität gut einschätzen kann. Er spricht ja, wie du sagtest, von Knicks und Hindernissen, sagt auch, dass so eine Karriere oder so ein Nachwuchsspieler nie stromlinienförmig irgendwie ausgebildet wird und auch immer seine Negativphasen haben muss, um zu lernen. Und ich glaube, da ist er einfach der Richtige, um zu sagen, also das komplett komplett einschätzen zu können, wer hat das Talent, aber wer kann auch mental sozusagen mithalten. Und er hat auch dann den richtigen Blick, wie man den Spieler dann auch in die Mannschaft einsetzen kann. Gerade Mert Kümür musste dann gegen Ende der Saison auch so ein bisschen wieder mehr auf die Bank ausweichen tatsächlich. Das ist dann halt auch mal sowas, was dann vielleicht so ein Knick auch bedeuten kann in der Karriere, dass man halt auch mal von der Bank kommen muss und abliefern muss und für sich Eigenwerbung machen muss. Das gehört auch dazu.
Genau, also wenn wir einmal nochmal bei Kümür und Noah Kai Banks auf so ein bisschen die Historie gucken. Banks seit, ich glaube, 2015 im Verein in der Jugend und da eben die verschiedenen Stationen durchgemacht und dann, glaube ich, 24 hochgezogen worden. Bei Kömür ist es, der kam von 1860, 2019. Wir haben Kade eben mitgenannt, da ist wichtig, bevor hier jetzt Hertha-Fans das hören und auf die Barrikaden gehen. Anton Kade wurde natürlich in der Herthaner-Jugend ausgebildet, ist dann 2022 zum FC Basel gegangen. Und das war ja tatsächlich so, also da muss man ja schon sagen, den spielen zu lassen, ist dann ja nicht nur gutmütig, man hat für den über 2 Millionen Ablöser auch gezahlt, also klar kann man da sagen, immer noch junger Spieler, ne, mit 22, also das ist schon eher perspektivisch. Aber man hat ja schon auch erwartet, dass das ein Spieler ist, der auf, naja, zumindest hat einen Vertrag bis 2029, aber schon in der Zeit ja wahrscheinlich auch dem Kader relativ zügig doch irgendwas gibt. Würdest du da mitgehen, dass das vielleicht das Kader in dieser Dreierkonstellation, die du hier genannt hast, aber schon so der ist, auf den dann auch tatsächlich Erwartungen liegen?
Ja, also bei Kade, genau, würde ich auch sagen, deswegen mein Punkt, die ist ja auch in Jungspunde, tatsächlich, die auch außerhalb vom FCA ausgebildet wurden. Da hatten wir ja auch zum Beispiel exemplarisch schon Rieder genannt, der ist jetzt mit 24 auch noch nicht, was weiß ich wie alt, der musste jetzt auch erstmal zeigen, wie gesagt, dass er sich halt in der deutschen Liga zurechtfindet und dass er Bundesliga-Niveau hat. Deswegen, also gerade Kade hat diese Entwicklung für mich auch erst im Laufe der Saison vollzogen. Man hat seine Ansätze klar gesehen, dass er gut ausgebildet wurde außerhalb Augsburgs. Das soll es auch geben tatsächlich. aber also generell finde ich halt, hat er auch so, nicht sofort, glaube ich, einfach, und das muss man dann auch so jungen Leuten dann auch mal zugestehen, dass man halt erstmal Bundesliga-Luft schnuppert, sich einfach akklimatisieren muss und sich dann in so einem neuen System dann auch auf dem Niveau zurechtfinden muss. Und das hat er vor allem hervorragend in der zweiten, also in der Rückrunde sozusagen bewiesen. Und in, also ich würde halt generell bei diesem Punkt darauf hinaus wollen, dass Eigengewächse es geschafft haben, sich nachhaltig zu etablieren im Kader. Nicht so dieses übliche, ich drop mal einen rein, die letzten 5 Minuten, damit wir medienwirksam sagen können, es hat halt einer Bundesliga-Debüt abgegeben. Nein, das ist auch ein generell sehr verjüngter Kader. Da kommt noch ein Matsima, ein Masengo, die sind auch erst, glaube ich, 24 in der Winterpause, ein Ribeiro mit 21 dazu. Also es ist schon ja eine Tendenz zu jüngeren Spielern, die auch sofort wie Masengo, Matsima und Rieder dann auch Verantwortung übernehmen.
Und dann vielleicht einfach schon mal vorweggenommen, wir haben eben gesagt, Baum ist ja auch jemand, der vielleicht genau solche Talente anzieht auf, ich sag mal, Vereinsbasis. Also, dass er gesagt hat, okay, ich mache hier den Direktor Entwicklung, vorher Nachwuchsleistungszentrum bei Rava Leipzig. Also es ist dann ja schon nochmal was anderes, ob du der Trainer bist, und da hast du natürlich auch bei Transfers mitzureden und du kannst im Endeffekt entscheiden, wen ziehst du hoch, wen nicht. Aber siehst du da dann vielleicht für die Zukunft per se ein strukturelles Problem, dass Baum da dann vielleicht auch mehr in diese Entwicklungsarbeit noch einbezogen werden möchte? Oder sagst du, das funktioniert weiter?
Da bin ich selber tatsächlich sehr gespannt, weil man hat ja, also da sind wir jetzt ja zum Saisonende den Sprung jetzt schon gedanklich hingegangen, weil es war ja verdächtig ruhig tatsächlich in Augsburg. Es hieß ja, oh, wir setzen uns nach dem 34. Spieltag zusammen. Die Mannschaft hat sich ja witzigerweise schon vorher so ein bisschen hingestellt bei manchen Interviews und gesagt, wir würden ja gerne mit ihm weitermachen. Ja, aber man hat es sehr runtergekocht und hat wirklich gesagt, lasst uns die Saison zu Ende spielen und wir werden danach in die Diskussion einsteigen. Und ja, viele haben auch tatsächlich Manuel Baum in der Position gesehen, interessanterweise zu sagen, der ist ja gar nicht darauf angewiesen, Cheftrainer zu sein. Er hat ja seine Direktorenposten und den hat er auch sehr gerne gemacht, wie er es auch medial immer wieder geäußert hat. Und deswegen war es auch eher so eine Entscheidung, wo sieht er sich? Und ich glaube, für ihn ist es jetzt momentan so, dass ihn das jetzt überzeugt hat, diese Rückrunde, die er voll mit der Mannschaft machen konnte. Er hat gar nicht mehr damit gerechnet, glaube ich, so wirklich jetzt erstmal Cheftrainer zu sein. Und es wird jetzt spannend sein zu sehen, wie er diese Position bekleidet, ob diese Position nachbesetzt wird, also sein ursprünglicher Posten, mit wem dann auch und ja, wie das Zusammenspiel dann einfach sein kann, ob er da, ja, also das ist ja alles jetzt auch noch sehr frisch tatsächlich, diese Entscheidungen, und man hat jetzt noch nicht vernommen, wer dann vielleicht auf der ursprünglichen Baumposition dann der Nachfolger ist. Ich glaube, mit dem steht und fällt es tatsächlich dann auch. Und ja, wäre halt schön, wenn es dann auch ein geeignetes Profil wäre oder eine geeignete Position wäre, die dann auch ja mit Baum zusammenarbeiten kann und diesen Weg auch mit fortsetzen kann.
Genau, also generell muss man sagen, dass diese Position des Leiters Entwicklung sowieso eine neu geschaffene Position war, die jetzt eben vakant ist. In einem Statement des FCA zur Baumverlängerung heißt es eben, dass man da, also es heißt offiziell auch Leiter Entwicklung und Innovation, dass man da eben in Ruhe Gespräche führen wird und für den FCA nach der bestmöglichen Lösung suchen wird. Ich kann mir dann tatsächlich auch vorstellen, dass man Baum da so ein bisschen mit einbezieht, weil wir haben es ja eben schon mal angedeutet, sendet vielleicht auch einfach ein gutes Zeichen an junge Spieler, die ja aus dem Bereich kommen, vielleicht nicht zum FC Bayern zu wechseln oder so, weil da ist man vielleicht nur einer von vielen, sondern beim FCA vielleicht wirklich auch unter einem Manuel Baum deutlich näher dran zu sein an einer möglichen, ja, einem möglichen Profifußballdebüt etc. Ne? Und wie du eben schon gesagt hast, das ist halt nicht einfach nur eine Front, sondern das soll eben wirklich auch mit Leben gefüllt werden. Und ich glaube, da bin ich auch sehr gespannt, welchen Weg der FCA da einschlagen wird, weil ja, es ist sicherlich etwas, was vielleicht, also wir haben ganz am Anfang von einem Imagewechsel gesprochen und jetzt kommt am Ende vielleicht ein anderer Imagewechsel, als man in dem Bereich wollte, aber es wäre ja trotzdem ein guter, ne? Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall mitgehen. Aber es ist ja auch so, also außer du möchtest dazu jetzt noch was loswerden und ich bin jetzt nicht einfach so frech, es wird sicherlich auch immer noch mal wieder aufkommen, denn man muss ja sagen, wir reden so positiv über den FCA am Ende dieser Saison, weil eine Rückrunde folgte, die es durchaus in sich hatte, dass es dein vierter Aspekt, Aufholjagd in der Rückrunde, fast hätte es für Europa gereicht. Man muss direkt von Anfang an sagen, Platz 9 ist sowieso das, um schon mal so ein bisschen einzuordnen, ausgenommen die ersten beiden Spieltage, die höchste Platzierung in der Saison. Man hat aber in der Rückrunde doppelt so viele Punkte geholt wie in der Hinrunde, also 15 versus 18. Man ist Platz 6 in der Rückrundentabelle. Ich glaube, es ist mit das drittbeste Saisonergebnis am Ende in der FCA-Geschichte. Am Ende fehlten dann 4 Punkte, um zumindest punktgleich mit Freiburg zu sein, mit deutlich schlechterem Torverhältnis. Aber auch da, to be fair, ab Platz 7 hatten eh alle Vereine ein negatives Torverhältnis. Also da ist man jetzt nicht sonderlich negativ rausgefallen. Und ich würde sagen, ja klar, Rückrunde startet ein bisschen später als nach der Winterpause. Aber ich glaube, was da wichtig wird, ist vor allem die Winterwechsel und vor allem ein Winterwechsel oder vielleicht zwei, könnte ich mir vorstellen. Wir hatten, unter anderem ist Michael Gregoritsch gekommen. Und auch Arthur Chavez. Ich glaube, man guckt ein bisschen mehr auf Gregoritsch. Da auf der anderen Seite sind Gregoritsch, ich spreche ihn ganz merkwürdig aus, gleichzeitig ist ein Philipp Tietz zu Mainz 05 gegangen, was die Bauer zu Arminia Bielefeld. War das für dich neben der Entscheidung, dass man mit Baum auf jeden Fall bis zum Ende der Saison macht, waren das die, ja, so diese Bausteine, die gefehlt haben für den Erfolg, den man dann in der Rückrunde auffahren konnte?
Also so mit dem Wissen jetzt über, ja, nach Saisonende auf jeden Fall. Also gerade Michael Gregoritsch hat ja wichtige Tore geschossen, aber darauf würde ich ihn jetzt gar nicht mal so reduzieren. Er ist halt dann mit jetzt mittlerweile, glaube ich, 31 Jahren oder so, auch schon einer der ja älteren Spieler in dem Kader, einer der erfahrensten, gestandensten. Also er hat sich auch immer wohl in Augsburg gefühlt. Das hat man auch direkt wieder von Tag 1 gemerkt. Ist dann auch so einer, der braucht so eine Wohlfühloase, um einfach auch performen zu können. Das hat er in Augsburg halt bekommen. Und was ich halt gut fand, also der FCA hat ja in der Saison vorher versucht, mit Mergen Berisha so ein ähnliches Szenario zu fahren. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Bei Gregor ist es jetzt aufgegangen. Also ich finde, das kann halt auch durchaus schief gehen. Vor allem, weil abseits des FCA Gregoritsch tatsächlich jetzt nicht unbedingt mehr so Drive in der Karriere hatte. Das hat er jetzt mit dem FCA wieder gut hinbekommen, sodass ich mir halt auch vorstellen kann und mir persönlich auch wünsche, das nehme ich jetzt gleich schon mal für den Ausblick vorweg, dass man mit ihm dann halt auch ja einen Festvertrag dann vereinbart, weil er war jetzt halt doch nur geliehen. Und für mich ist er halt ein ganz wichtiger Mindset-Spieler. Bei Chavez war ich tatsächlich sehr überrascht so ein bisschen, weil den hatte ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Zettel und auch auf der Position nicht unbedingt. Finde aber tatsächlich, wenn man jetzt nach Saisonende da drauf blickt, dass auch seine Personalie, seine Verpflichtung durchaus Sinn macht, vor allem in der, finde ich, Kaderbreite. Also, dass man halt einfach eine weitere gute Wechseloption am Anfang erstmal mit ihm gesorgt hat. Einer, der dann auch trotz noch keines unglaublich fortgeschrittenen Alters schon einfach Bundesliga-Minuten auf dem Buckel hatte. Und ja, also ähnlich wie damals die Personalie von Cedric Ziesiger, der auch von, glaube ich, damals Wolfsburg kam und dann erstmal so zur Ergänzung kam und dann auch eine wirklich, wirklich gute Rolle gespielt hat. So würde ich Arthur Chavez halt auch dann durch die Leihe von Hoffenheim dann auch einschätzen.
Ja, und vor allem das, wo ja eigentlich, also Chavez ja auch enorme Spielpraxis fehlte, ne? Also das muss man ja auch sagen. Und das ist sicherlich, also er war dann zwischendurch auch nicht im Kader beim FCA und halt am Ende die Knieverletzung. Das ist natürlich dann auch nochmal bitter hinten raus. Aber generell hatte man schon das Gefühl, dass, das meinte ich eben auch so ein bisschen mit Kader, dann kurz im Sturm und als Mittelstürmer, das hat gar nicht mal Wolf als Mittelstürmer, das hat irgendwie so gar nicht gepasst. Also es war dann schon auch so, dass man eben Und Wintertransfers sind enorm schwer und vielleicht gerade, ehrlich gesagt, dann für etwas kleinere Vereine, wenn viele Vereine im Winter nach dem gleichen Profil irgendwie suchen. Ich musste sehr lachen, weil Max hatte im Schwerpunkt zum FCA noch, als Wagner noch Trainer war, hat er so ein bisschen gesagt, ja, manchmal erinnern mich so die Personalausscheidungen vom FCA so ein bisschen an Werder Bremen. Man muss sagen, der FC Augsburg ist sehr viel erfolgreicher gerade damit, mit diesen Personalentscheidungen. Du hast es eben schon gesagt, Gregoritsch besser als das, was man mit Berisha versucht hat. Man muss aber ja auch sagen, ja, die Rückrunde war am Ende gut. Man startet ja gar nicht mal so optimal ins Jahr 2026. Es gibt diese 4-0-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. So. Dann gibt es einen 1-1 gegen Union Berlin. Und dann startet die Rückrunde mit einem 2-2 gegen Freiburg, nachdem man 2-0 geführt hat. Das sind ja alles eher so Ergebnisse, die sind vielleicht nicht so super optimal. Und dann läuft es aber auf einmal mit dem Sieg gegen Bayern München. Auch darüber sprechen wir gleich nochmal. Und vor allem, ich glaube, und das waren die Key-Spiele quasi so ein bisschen. Man hat dann alle Duelle eigentlich, bis auf gegen das Spiel gegen Mainz 05, gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Die hat man eben gewonnen. Hast du da, also wo würdest du ansetzen, um diese Rückrunde zu erklären?
Ich wollte gerade noch eine Person reinwerfen, die ist mir jetzt so ein bisschen durchgerutscht. Und zwar bei dem Wintertransferfenster ist ja auch Rodrigo Ribeiro gekommen, was ich ganz lustig fand, dass in der Social-Media-Bubble dann schon so ein Pipi-Vergleich hochkam. Also so Pipi 2.0 kommt jetzt zu uns, aber nicht mit dem medialen Geschrei damals wie bei Pipi. Viele werden sich noch an diesen Namen des US-amerikanischen Stürmers erinnern, der in Augsburg ja nur viel Schmähgesänge abbekommen hat, aber es tatsächlich außerhalb von Augsburg sehr erfolgreich war. Ja, der hat tatsächlich auch mit seinem 21 Jahren dann noch, sag ich mal, der ist ja gelernter Mittelstürmer, dann auch noch so ein bisschen ganz gut ins Bild gepasst. Vielleicht eher auch einer für die Zukunft, im Gegensatz zu Gregoritsch, der dann ja direkt mit seinem Alter auch einfach funktionieren kann und muss. Vielleicht einer, den man dann ab Sommer vielleicht auch mehr in die Verpflichtung nimmt. Aber generell, den wollte ich einfach der Vollständigkeit halber auch noch mal kurz sagen, weil ich fand, das war eigentlich auch in Ansätzen schon sehr gut, was er zeigen konnte. Sehr wendiger, schneller Stürmer da, konnte schon gute Anlagen zeigen. Und genau, jetzt nochmal back zur Rückrunde. Also ich fand auch so, also beziehungsweise nach der Winterpause dachte ich mir so, ja, Baum, jetzt hat er diesen Vertrag unterschrieben, jetzt machen wir bis Saisonende weiter und dann boom, 4-0 gegen Gladbach, das war natürlich jetzt erstmal nicht so geil, also hätte ich jetzt auch so nicht kommen sehen, hatte ich mir auch mehr erhofft, auch gegen, dass es schon 3-0 wieder zur Halbzeit steht, wo man sich fragt, sind wir da alle gedanklich noch in der Winterpause oder woran hat es gelegen, dann am Ende dann das 1-1 gegen Union, unglücklich, da kassiert man erst in der zweiten Minute Nachspielzeit so dieses 1-1, da war man eigentlich schon so mit dem ersten Dreier im neuen Jahr so gefühlt in der Kabine und auch das 2-2 gegen Freiburg, das ist gerade schon gesagt, kriegt man eben, man führt schon, also es waren alles so Spiele, wo ich mir denke, da war man irgendwie noch nicht wieder so ganz auf der Straße mit dem Kopf. Und ja, dann kam halt so dieses Spiel gegen die Bayern. Das war sehr, sehr wichtig, glaube ich, für die Mannschaft. Man hat daran geglaubt, dass man eine Chance hat. Aber es war, glaube ich, ja die einzige Niederlage der Bayern überhaupt. Und ich glaube, da war man hinterher natürlich auch berechtigterweise stolz, dass man die dann, obwohl man schon 1-0 zurück lag, dann noch schlagen kann. Sowas geht auch an der Mannschaft dann nicht spurlos vorbei. Ich glaube, das schweißt zusammen. Ich habe letztens den Social-Media-Rückblick so ein bisschen von Noah Massengo dann auch gesehen und der hat auch so sein Tor gegen Bayern nochmal zelebriert da online und in den Medien und da habe ich mir auch gedacht, ja guck mal, das war bei denen schon bestimmt wochenlang ein Kabinengespräch und da haben die einfach gezerrt von und dann hat man diese entscheidenden Spiele 2-1 gegen Pauli, 1-0 gegen Heidenheim dann auch für sich gewinnen können. Wahrscheinlich, weil dann halt so eine kleine Erfolgswelle, die das Team dann irgendwie zusammengeschweißt hat, dann einfach durch diesen Bayern-Sieg, den erwartet man jetzt nicht unbedingt, schon gar nicht in Augsburg, obwohl uns die Bayern als Augsburger tatsächlich irgendwie besser liegen, muss man sagen. Also in Augsburg gilt Bayern nicht als der Schreck, es ist immer noch Bayer Leverkusen bis zu dieser Saison.
Übrigens, vor dem Spiel ist erst Arthur Chavez gekommen, hat dann direkt von Anfang an gespielt und eben den Assist dann auch gegeben. Mhm. Also das Tor, ne? Ja,
das 1-1, ne?
Genau, ja. Genau. Das, so. Von daher, das zeigt dann, also auch das spricht ja so ein bisschen für die per se intakte Leistung der Mannschaft, weil wenn du neu reinkommst, und wir haben es eben schon mal gesagt, Chavez, wenig Spielpraxis davor, verletzt, nicht im Kader gewesen bei der TSG, und dann so reinzukommen und das, wenn das sein erstes Spiel beim neuen Verein ist, nicht so ganz schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, man kann schon sagen, auch wenn man hinterher 28 Punkte holt, würdest du mir generell zustimmen, dass diese Rückrunde trotzdem noch in den Leistungen immer wieder inkonstant war. Also ich erinnere mich an so ein 2-5 gegen Stuttgart, wo man auch dachte so, hey, was ist denn jetzt wieder los? Wo irgendwie auch so jegliche, also so Aggressivität gegen den Ball fehlte und so. Sagst du das? Das ist dann doch irgendwie, dass dieser Kader noch nicht zu 100% einfach das machte, was Baum vielleicht auch wollte und einfach noch Entwicklungsschritte machen musste? Oder wo siehst du diesen Ursprung der Inkonstanz auch?
Also ich muss auch sagen, dass mir das auch so ein bisschen aufgefallen ist. Also dieses 2-5 gegen Stuttgart hatte ich mir jetzt auch notiert, dass man da auch sich gefragt hat, wo kommt das jetzt halt schon wieder her? Also was sind diese Ausreißer? Also was haben die da für Gründe? Auch so dieses 4-0 jetzt gegen Union auch am Ende. Für Union ging es halt um gar nichts so gefühlt. Und die Augsburger hätten sie vielleicht dann auch nicht unbedingt auf die Nachbarplätze schauen sollen. Klar, es ist, man hätte noch auf Platz 7 springen können, war von anderen abhängig, aber im Gegensatz zu den Berlinern ging es halt in Augsburg noch um was, und dann halt einfach sich so unrühmlich mit so einem 4-0 dann aus der Saison zu ziehen, das fand ich schon sehr bemerkenswert, auch diese 2-5 gegen Stuttgart oder ich glaube auch so eine 2-0 Niederlage gegen Mainz, einfach auch so Vereine, wo du sagst, gerade Mainz und Union, das ist ja eigentlich schon die Kragenweite des FCA so. Mit denen prüfst du dich immer so zwischen Platz 10 und 15 irgendwie gefühlt und pendelst dich mit denen ein. Da muss auch einfach mal ein Erfolg drin sein. Da muss man auch mal so ein Spiel für sich gestalten. Und vielleicht hat es da einfach noch an so ein bisschen der geistige, so ein bisschen an der charakterlichen Reife der Mannschaft dann auch gefehlt. Da muss man einfach jetzt wachsen dran an diesen Erlebnissen. Man hatte ja dann auch sehr viele Unentschieden, also so eine Serie, ich glaube 1-1 gegen Hamburg hat es angefangen und ich glaube am Ende war, der letzte Sieg war dann 3-1 gegen Gladbach, was sehr überzeugend war, wo ich auch fand, dass sie gegen Bremen und Gladbach waren ja beides 3-1-Siege, sehr gut fußballerisch aufgetreten haben oder sind, weswegen ich mir das 4-0 gegen Union halt nicht erklären kann. Mhm. Du hast so einen 3-1-Sieg gegen Bremen, ein 3-1 gegen Gladbach, hast du richtig gut die auseinandergespielt, es hätte höher ausfallen können, sogar noch für Augsburg, und dann lässt du dich gegen Union abschießen. Also das ist noch so eine Inkonstanz, wo ich denke, dass da einfach im Kopf vielleicht da beim einen oder anderen halt vielleicht einfach noch nicht so, ja, die, weiß ich nicht, ob es jetzt der Ernst der Lage ist, aber dann manchmal auch so motiviert bis in die Haarspitzen, dann vielleicht nochmal den letzten extra Meter zu gehen, das hat dann halt vielleicht in diesen Spielen so ein bisschen gefehlt, und dann, wenn man in so eine Negativspirale reinschlittert, wie jetzt zum Beispiel gegen Stuttgart, hat man so ein bisschen so ein Muster gesehen wie gegen Leipzig in der Hinrunde unter Wagner, nur mit dem Unterschied, dass man noch selber 2 Tore schießen konnte. Das ist zumindest eine kleine Lernkurve, weil gegen Stuttgart kann man tatsächlich auch verlieren. Nur ich finde halt so 5 Tore zu kassieren schon schwierig tatsächlich.
Ja, man muss ja, also der Vollständigkeit auch sagen, dieser März lief sowieso suboptimal. Du musstest halt gegen Rava Leipzig, gegen Dortmund, beides auswärts und dann eben zu Hause gegen Stuttgart spielen, und du hattest eben schon diese Spiele gegen Rava absolut unnötig verloren, glaube ich, hinten raus. Gegen Dortmund hat, glaube ich, gefühlt alles gefehlt, was du sonst irgendwie, und das zog sich dann noch durch das VfB-Spiel eben auch, und dann kam aber eben die Länderspielpause, und wir haben eben bei Sandro Wagner so ein bisschen gesagt, dass wir da das Gefühl hatten, da war nicht so richtig Lernprozess war irgendwie nicht da. Und dann hast du ja eben gesagt, das kam dann diese ganzen Unentschieden. Ja, auch andere Gegner, muss man natürlich auch sagen. Klar sind HSV, TSG, ja okay, naja, für Hoffenheim und Leverkusen ging es da auch noch um was, für die SGE auch. Aber hattest du dann schon das Gefühl, das ist dann auch eine Qualität von Manuel Baum, sich dann hinzustellen und zu sagen so, hey, okay, das lief suboptimal. Das und das machen wir jetzt anders, stellen vielleicht auch 1-2 Sachen um. Also woran erklärst du dir dann auch, dass es dann doch nochmal geklappt hat, da den Schalter auch nochmal switchen, weil man muss ja auch sagen, wäre diese Serie weitergegangen nach diesen drei Niederlagen, würden wir nicht von Augsburg auf Platz 9 sprechen, sondern das hätte ja auch durchaus nochmal in eine andere Richtung gehen können.
Ich glaube halt, dass tatsächlich, also wenn man das jetzt mal vergleicht, das 3:0 gegen Hoffenheim war das Ende von Wagner, so Ende November 2025, und dann hast du so ein 2:2 gegen Hoffenheim, wo du auch große Chancen hast, da auch in Führung zu gehen, Hoffenheim natürlich auch das zu sich zu ziehen, aber wo du halt einfach das Spiel offener gestaltest, allein da lässt sich dann halt einfach ein bisschen, und Hoffenheim ist jetzt ja auch eigentlich eine an sich gute Mannschaft, es ist jetzt nicht so wie gegen Heidenheim zum Beispiel, wo du in der Hinrunde sozusagen verlierst und in der Rückrunde gewinnst du es. Das ist jetzt nicht der Maßstab wahrscheinlich des FCA. Man wollte ja bewusst mit Wagner eigentlich den Schritt Richtung ja schon einstelligen Tabellenplatz machen oder so früh wie möglich nicht in Abstiegsnöte geraten. Und ja, ich denke halt, dass das auch tatsächlich dann die Prämisse war. Das passt ja ganz gut so im Ende März dann einfach so jetzt zu sagen, wir müssen jetzt schauen, dass wir so früh wie möglich, diese Schlinge um den Kopf war ja durchaus noch da, dass man sagen kann, hey, Abstiegsstrudel, passt mal auf, ihr spielt jetzt gegen direkte Konkurrenten, Bremen, HSV, ihr habt jetzt schon gegen Köln gespielt, da hat man 2:0 gewonnen, da hat man sich schon so auf der sicheren Seite, glaube ich, gewähnt, und man hat auch da war ich tatsächlich auch im Stadion, ganz knapp 3:2 in der allerletzten Minute gegen Wolfsburg gewonnen, ja, wo man sich dann einfach denkt, man hätte eigentlich, das ist wieder das Thema Konstanz, schon viel früher den Sack zumachen können, dann wurde es erst Ende März wieder richtig heiß, dass man schon wieder so in die Richtung nach unten gucken musste. Und dann hat man es halt gedanklich hinbekommen zu sagen, hey, ernst der Lage. Und da schätze ich Manuel Baum auch sehr so ein, dass er dann sagt, es kann jetzt eben in diese Richtung gehen. Das ist ein Abstiegstrend. Wir müssen jetzt dagegen halten. Und dass dann halt so Spieler da sind, wie Michael Gregoritsch, der dann auch vorangeht, ja, Leistung zeigt, auch Spieler wie Jeffrey Hauvelow als Kapitän, der dann einfach auch vorangeht, die brauchst du dann auch, die dann sagen, wir müssen jetzt diese entscheidenden Spiele für uns gestalten. Und dann hattest du einfach diesen Lauf. Klar, es waren jetzt viele Unentschieden tatsächlich, 4 in der Folge, ist auch interessant. Und dann diese 2:3, aber in Summe stehen halt einfach 10 Punkte aus 6 Spielen. Und ja, also diese 3 Tore gegen Bremen und 3 Tore gegen Gladbach musst du auch erstmal machen. Und da, glaube ich, hat man sich dann schon gedanklich, mental gesammelt in der Mannschaft und gesagt, jetzt so früh wie möglich Klassenerhalt sichern, und dass das dann für Platz 9 reicht. Ich glaube, damit hat tatsächlich keiner so gerechnet.
Wir haben schon viel über defensive Stabilität gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was man da gemacht hat, was ergänzend war, vielleicht auch taktisch etc. Wir haben tatsächlich über eine Personalie, der Name ist heute noch überhaupt nicht gefallen, und das ist Finn Dahm. Und da würde ich mal von dir gerne wissen, ich kann mich dran erinnern, ich glaube, im letztjährigen Royal habt ihr hervorgestellt, dass Dahm sicherlich da einer der Säulen war, für damit Augsburg eben auch so eine gewisse Stabilität drin hatte. Ich hatte das Gefühl, und das vielleicht jetzt als provokante Frage schon mal vorneweg, war für dich Dahm diese Saison auch dieser Stabilisator, oder hattest du das Gefühl, der war vielleicht an ein, zwei Stellen ja auch mal ein bisschen wackeliger unterwegs? Weil da sage ich schon mal, ich hatte das Gefühl, so ganz die Leistung von letzter Saison konnte er nicht aufrufen.
Also ich hätte jetzt auch, also als ich mir dann überlegt habe, wer war so mein Spieler der Saison, wer war vielleicht ja, ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, da habe ich mir schon gedacht, dass Finn Dahmen tatsächlich immer noch ein sehr guter Torhüter ist für Augsburger Verhältnisse und wirklich auch eine gute Saison gespielt hat, aber eben keine sehr gute, keine überragende auf jeden Fall. Keine, die ihn ins Schaufenster der Nationalmannschaft wie letzte Saison so stellt, auf jeden Fall. Und da habe ich mir halt auch den Gedanken gemacht, ob er sich von seiner Vordermannschaft auch oft dann hat anstecken lassen, weil du von ihm sehr viele, also für seine Verhältnisse viele individuelle Fehler, wie zum Beispiel beim 6:0 gegen Leipzig, das war noch unter Wagner und in der Hinrunde, da hat er zum Beispiel selber mit ein, zwei direkten Patzern eben zu der Höhe des Ergebnisses mit beigetragen, und das war halt ungewöhnlich, und das hat er in den Saisons zuvor halt nicht so gezeigt, und deswegen würde ich sagen, er ist immer noch für Augsburger Verhältnisse ein sehr solider, zuverlässiger Keeper, der unglaublich viele gute Paraden zeigt, aber in dieser Spielrunde war er für mich definitiv schwächer einzuschätzen.
Aber ist es dann auch irgendwie ein Zeichen der Mannschaft, dass es dann vielleicht nicht so doll ins Gewicht fällt, dass man hinterher darüber viel diskutieren muss? Also, weil ich meine, wäre es schlechter gelaufen, hätten wir vielleicht schon auch vorher über ihn gesprochen, sowohl positiv als auch negativ. Siehst du das dann auch im Prinzip, dass sich vielleicht immer mehr ein Verbund irgendwie bildet in Augsburg, dass man irgendwie immer mehr eine breitere Achse auch hat, die sich so ein bisschen formt?
Genau, also dadurch, dass es halt die Defensive in der Hinrunde halt so auffällig war, also im negativen Sinne und in der Rückrunde halt eher nicht, hat man das halt im Verbund auffangen können. Also in der Rückrunde hat ja Baum dann durchaus die Defensive stabilisiert. Das hat dann auch so ein Finn Dahm, glaube ich, auch gut getan. Aber wenn du einfach in so einer nicht funktionierenden Hintermannschaft der letzte Mann bist, das kann jeder irgendwie, glaube ich, so ein bisschen nachfühlen. Wenn man auch schon mal selber Fußball gespielt hat oder so Spiele anschaut, da fühlt man das ja mit einem Torhüter dann häufig mit. Dann ist er so der Letzte in der Kette, der dann vielleicht auch noch mit alt ausschaut und schlecht ausschaut und sich vielleicht anstecken lässt dann von der Unsicherheit. Ja, das hat man halt in der Rückrunde weniger gesehen. Da hat er, glaube ich, halt einfach im Verbund sehr gut agiert. Ich hatte gesagt, dass Kapitän Haubelow zurückgekehrt ist. Ja, und allein das hat, die beiden sind ja auch eingespielt. Und ich glaube, allein das hat dann auch für Auftrieb gesorgt und so in Summe war es deswegen tatsächlich dann doch eine gute Saison von ihm, aber jetzt keine überragende.
Das ist übrigens sehr witzig, wenn man vergleicht Hinrunde und Rückrunde an erhaltenen Gegentoren. Kennst du da, weißt du aus dem Kopf den Unterschied, wie viele Tore dazwischen liegen? Es sind tatsächlich nur 5 Tore. Also man hat in der Hinrunde 33 Gegentore kassiert, in der Rückrunde 28, sicherlich eben. Also muss man so ein bisschen gucken, wie viel natürlich schlägt halt gerade das 0-4 am Ende hinten raus gegen Union da ordentlich ins Gewicht. Sonst wäre es ja fast ein Unterschied von 10 Toren gewesen. Und halt das 5-2 gegen Stuttgart haben wir eben schon mal gesagt. Aber der Hauptunterschied war einfach, dass man tatsächlich 9 Tore mehr geschossen hat in der Rückrunde als in der Hinrunde. Ne? Also es wiegt sich dann vielleicht auch beides so ein bisschen auf. Das fand ich irgendwie auf den Blick auf die Tabelle oder auf die Analyse nochmal sehr lustig. Oder sehr, was heißt lustig, aber nochmal sehr interessant. Wir haben jetzt gerade schon mal über Achse gesprochen. Wenn du jetzt eine Achse beim FCA bilden müsstest, wo du sagst, okay, das sind vielleicht 4, 5 Spieler, um die herum kann man eben wirklich jetzt mal unabhängig davon, wie lange sie jetzt noch Vertrag haben, etc. pp. Welche 5 Spieler würdest du da so ein bisschen, oder 4 bis 5 Spieler würdest du da so ein bisschen rausnehmen und sagen, so, hey, um die muss es eigentlich sich so ein bisschen bilden?
Ja, also ich würde schon mit Finn Dahmen anfangen, einfach weil ich finde, Konstanz auf der Torhüterposition ist immer sehr wichtig, weil sich das auch in den Abwehrverbund, das Wort fiel jetzt tatsächlich ein bisschen öfter mit Verbund, sehr so ausstrahlt. Ja, bei Jeffrey Haubelow muss man jetzt einfach altersmäßig gucken, wie geht's weiter, ob der nochmal so eine Rolle spielt. Da würde ich eher sagen, dass Mazima dann vielleicht größere Rolle spielt. Ja, also weil er sich einfach diese Saison auch sehr hervorgetan hat. Dann Massengo definitiv, auch Rieder fand ich dann sehr überzeugend, gerade die beiden auch im Zusammenspiel. Und dann muss man halt einfach gucken, wo es Kade und Claude Maurice so mit der weiteren Karriereplanung auch so hin verschlägt. Gerade Kade hat mir sehr gut gefallen. Auch Claude Maurice hat sich in der Rückrunde stabilisieren können und ist halt mit seinen kreativen Momenten immer der Spieler, der auch schnell den Unterschied ausmachen kann. Das ist, glaube ich, so mit der Spieler, wo ich sage, wenn der mal einen Schlenker macht und einen austanzt, da gibt's ja diverse Torvideos in den Ranglisten der schönsten Tore. Also die kommen dann von Claude Maurice tatsächlich, einfach mal so aus 30 Metern da ins Kreuzig reinzuschnippeln. Das traue ich am ehesten Claude Maurice zu, und so einen brauchst du dann auch mal beim FCA, der ein bisschen für Kreativmomente sorgt. Und bei ihm bin ich mir aber nicht sicher, wie die weitere Karriereplanung ausschaut. Wäre, glaube ich, nicht unwichtig, dass er bleibt. Ansonsten würde ich halt Anton Kade auf jeden Fall noch nennen, weil er halt einfach einen unglaublichen Entwicklungssprung in der Rückrunde unter Manuel Baum gemacht hat. Ich glaube, da geht tatsächlich auch noch ein bisschen mehr.
Ein Name, der dann nicht so richtig viel, wir haben immer wieder über ihn gesprochen, aber das war, ich schiebe das jetzt einfach schon mal vorne weg, auch wenn wir das eigentlich erst in den Ausblick packen wollten, da nehme ich mir jetzt die moderatorischen Freiheiten, das ist Kevin Schlotterbeck. Also es kam irgendwann im Punkt der Saison, in dieser Rückrunde, da hat man ihn eben nicht mehr von Anfang an gesehen. Wie siehst du seine Rolle? Also ich habe auch mal geguckt, im Forum wurde auch viel diskutiert darüber, wer ist ein möglicher Ersatz für Schlotterbeck? Sind das schon Zeichen dafür, dass sich da in der Defensive auch nochmal was umstellt? Wie betrachtest du denn die Personalie Schlotterbeck?
Also eigentlich, also deswegen finde ich es auch interessant und auch eine berechtigte Frage, habe ich auch im Forum mitgelesen. Da fand ich es halt sehr interessant, dass also Schlotterbeck unter Manuel Baum ja eigentlich sogar noch so einen Push bekommen hat. Er hat ein erweitertes Kapitätsamt ausgerufen, hat Schlotterbeck da mit reingehievt sozusagen in diese offiziellen Ämter und Würden. Und ja, dann kommt Hauvelow zurück und plötzlich ist Schlotterbeck dann halt als bis dato dann einer der Kapitäne dann raus. Ist sicher interessant. Ich habe halt in letzter Zeit halt so wahrgenommen, dass oder in der Rückrunde wurde häufig mal Schlotterbeck gefragt, wie so seine weitere Karriereplanung aussieht und er meinte, für ihn wäre immer das Ausland mal interessant gewesen. Er ist ja jetzt schon, geht ja auf die 30 zu und er hatte noch nie irgendwelche Auslandserfahrungen sammeln können und meinte, da wäre er nicht abgeneigt. Von dem her kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht der Weg auch zum Sommer dann vorbei ist. Er ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre in Augsburg und hat da definitiv immer einen guten Job gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit ihm weitergeht. Gerade, also der ist ja immer nah dran am Stamm. Wenn er Stamm spielt, ist es auch echt solide und gut. Und der ist halt auch natürlich wertvoll in Augsburg für so eine Kaderbreite. Wenn er das nicht möchte, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht den Weg dann nochmal ins Ausland geht. Ja, muss man einfach gucken. Ich glaube tatsächlich, dass da eher die Zeichen eventuell auf Trennung stehen könnten.
Siehst du dann da schon mal ja eine mögliche Problemstelle im Sommer? Also vielleicht geht ja auch möglicherweise ein Finn Dahm, ne, das so ein bisschen, also dann hättest du mit Dahm und Schlotterbeck sicherlich auch noch zwei, die aus diesem, ich sag's auch nochmal, Defensivverbund, Abwehrverbund fehlen. Wäre das erstmal was, wo du schon, also wir sprechen gleich nochmal ein bisschen ausführlicher über die Zukunft, aber wäre das schon mal so was, wo du so ein bisschen drauf gucken könntest und denkst, mal schauen, wie das auch entwicklungstechnisch weiterläuft?
Ja, generell glaube ich, Manuel Baum hat ja jetzt den Kader so übernommen von seinem Vorgänger. Jetzt hat er selber auch so ein bisschen mehr, ja gut, er hatte zwar trotzdem im Hintergrund eine Position, wo man sagt, man kriegt ja schon die Kadergestaltung irgendwie mit, aber jetzt ist er da wirklich am, hat das Zepter persönlich in der Hand liegen und kann jetzt auch nochmal seinen eigenen Gusto und seine eigene Spielidee, wir hatten es eingangs gesagt, ein bisschen mit reinbringen. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, also zum Beispiel für mich auch so diese Flügelzange hier aus Giannoulis, Fellhauer, zum Teil hat Marius Wolf da noch mit reingewirkt. Ist halt die Frage, wie geht's mit dem weiter? Bei Giannoulis hört man immer wieder Interesse aus Griechenland, aus seiner Heimat. Marius Wolf, ja, weil es nicht der konstanteste Spieler, hat mich trotzdem abgeholt in dieser Saison, kann man so als Kaderergänzung, wenn er das der möchte, halt noch weiter behalten. Und bei Fellhauer, da war ich vor der Saison sowieso also gespannt, ob aus ihm so noch so ein richtiger gesetzter Bundesligaspieler wird. Ich würde sagen, nach der Saison ja, der hat, glaube ich, die meisten Kilometer auf dem Platz zurückgelegt für den FCA und zwar mit Abstand. Als ich mal in der Rückrunde einen Artikel geschrieben habe über die Stats des FCA, hat Fellhauer fast alle Werte dominiert. Das hat sich jetzt zum Ende der Rückrunde so ein bisschen verändert noch, aber zu dem Zeit hat er wirklich die meisten Sprints, die meisten Kilometer bei den FCA zurückgelegt. Also wenn er geht, dann hast du definitiv so einen Arbeiter auch weniger auf dem Platz. Also auch da bin ich halt sehr gespannt auf außen, wie es weitergeht. Ja, also ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass eventuell es doch eine heißere Transfersommer in Augsburg werden könnte, weil der eine oder andere jetzt in einem Alter ist, wo es durchaus noch mal andere Optionen gibt, wo man dann auch als FCA beim passenden Preisschild mal drüber nachdenken muss, ob man diese Option dann zieht oder ob man dann sagt, der ist so wichtig fürs Mannschaftsgefüge, den können wir jetzt für das Geld nicht gehen lassen.
Bevor wir jetzt aber zu viel in die Zukunft gucken, hast du noch einen Aspekt mitgebracht, wo es nochmal so ein bisschen schön und harmonisch wird, bevor vielleicht eben auch noch so ein paar Problemstellen angesprochen wird. Du hast es betitelt als wichtige Siege gegen die großen Achtungserfolge gegen Leverkusen und die Bayern. Wir haben eben schon mal gesagt, Manuel Baums erstes Spiel war der 2-0-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Dann gab es eben diesen Sieg gegen die Bayern 2-1 am 19. Spieltag, die einzige und erste Saisonniederlage für den FCB. Und dann gab es aber ja hinten raus auch nochmal einen also einen Sieg gegen Leverkusen am 30. Spieltag. Warum war dir das so wichtig, das als eigenen Aspekt nochmal rauszuheben?
Ja, eigentlich sagst du ja, wenn du in einer als Abstiegskandidat, und dazu zählt der SCA ja bekanntlichermaßen einfach wirklich jedes Jahr, dann gewinnst du die Spiele am besten gegen deine direkte Tabellenkonkurrenz. Und diese Punkte gegen Leverkusen, Dortmund, ja, und auch ja, Bayern München natürlich, das sind so Punkte, mit denen kannst du nie kalkulieren. Du bist zwar bis in die Haarspitzen meist motiviert, aber das plant ja keiner bei seiner Saisonhochrechnung ein, dass du gegen die jetzt wirklich die vollen 6 Punkte holst oder auch nur 3. Die holst du eigentlich gegen die direkte Konkurrenz. Und wenn man halt zum Beispiel in der Hinrunde gegen Heidenheim verliert oder gegen St. Pauli, holst du dann halt die Punkte, die dann am Ende auch noch wichtig waren, gegen Leverkusen 2-mal, also wirklich 2 Siege in einer Saison. Ich glaube, das gab's gegen Leverkusen für den FCA noch nie. Bis, ja, die letzten 1-2 Jahre jetzt mal ausgenommen, galt Leverkusen tatsächlich in Augsburg als Angstgegner. Das waren nicht die Bayern, es war Bayer 04 Leverkusen in Augsburg, die gar kein gern gesehener Gast waren, und man war auch echt ungern auswärts bei denen. Also von dem her hat man, glaube ich, mit diesem Schreckensgespenst in dieser Runde wirklich abgeschlossen. Ja, und dieser Sieg gegen den Bayern, die dann ja eigentlich sonst ohne Punktverlust, ja, und ohne, sag ich mal, Niederlage durch die Saison marschiert wären, das ist, glaube ich, schon für so den FCA dann auch ein Achtungserfolg und macht was mit der Mannschaft und dem Verein, wenn du sagen kannst, du warst jetzt hier der Einzige, der Bayern in dieser Runde geschlagen hat, und das vielleicht auch nicht mal unverdient.
Ja, man muss, glaube ich, auch gerade, also klar, ich glaube, bei dem zweiten Leverkusen-Sieg, der ist schon so ein bisschen glücklich hinten raus, aber da zum Beispiel überragender Finn Dahm, ja, man bekommt viel, also ich erinnere mich daran, ich habe die Spiele geguckt, das war ein absolutes Freakspiel auch irgendwie. Ich meine, das Hinspiel war auch schon so ein Freakspiel, wo es irgendwie so 3 Lattenschüsse für Leverkusen gab, aber es ist ja, man muss eben sagen, vielleicht auch ein Zeichen der Weiterentwicklung beim FCA, dass man solche Spiele dann eben nicht verliert, sondern dann doch, also sich nicht komplett irgendwie hinten reinstellt, und sondern selber auch denkt so, ja, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das jetzt hier halt. Viel Spaß damit. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, und man, also gerade, was ich so interessant fand, ehrlich gesagt, ich muss jetzt einmal einen negativen Aspekt reingucken, weil wenn wir das Bayern-Spiel mit dem BVB-Spiel zum Beispiel vergleichen, finde ich das so krass, dass alles das, was beim Spiel gegen den FC Bayern so gut war, ne, also diese, dass man körperlich die so ein bisschen gefordert hat, dass man schnell umgeschaltet hat, dieses hohe Anlaufen, was funktioniert hat, dass das ja irgendwie gegen den BVB überhaupt nicht kam. Und das ist ja irgendwie immer das, was dann, worüber wir dann immer wieder sprechen, wo wir sagen, so, ja, irgendwie, was hat da dann nicht gegriffen, was eigentlich da funktioniert hat. Aber man muss ja, glaube ich, trotzdem sagen, man sieht halt eine Entwicklung beim FCA, was sehr komisch ist, wenn wir darüber sprechen, dass man in beiden, also sowohl in der Saison 24-25 als auch in der Saison 25-26 43 Punkte geholt hat, und man blickt ja doch irgendwie anders drauf. Und ich würde tatsächlich, habt ihr was mitgebracht aus quasi im Vergleich zur letzten Saison. Da weiß ich nämlich, man hat so ein bisschen darüber gesprochen, generell Torschüsse waren nicht viel da, da war man 16. in der vergangenen Saison. Da war man in dieser Saison zumindest 9. hinter Stuttgart, Hoffenheim, okay, Werder Bremen, Köln, Borussia Dortmund. Also mit 431 Torschüssen lag man da schon ein bisschen höher. Ich glaube, man hat XG-technisch auch ordentlich überperformt hinten raus. Aber gut, muss man eben auch, also trotzdem hat man sich ja die Torschüsse erarbeitet. Und was man ganz klar sagen muss, wir sprechen viel über Körperlichkeit, dass du da sein musst. Und man war in der Kategorie Sprints letztes Jahr die schlechteste Mannschaft der Liga. Und ist jetzt 6. Ja, und ich glaube, das ist schon vielleicht so ein Zeichen, warum Augsburg dann Spiele gewinnen konnte. Hinten raus vielleicht auch mit so einer leichten Energieleistung, was man in der Vorsaison vielleicht nicht holen konnte oder in Saisons davor generell.
Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Und auch, dass sie Platz 3 aller Clubs an gewonnenen Zweikämpfen waren, ist auch, sag ich mal, eine deutliche Verbesserung. Also ich fand auch total, also wenn man so auf diese Stats guckt, was man diese Saison 9. ist mit 43 Punkten, also der exakt gleichen letztes Jahr und der gleiche Tordifferenz von minus 16. Ich fand das so absurd. Also wirklich, dass es genau die gleiche Punktzahl und die gleiche Tordifferenz ist. Ja, ist schon echt interessant. Aber diese Saison halt zum Beispiel einfach auch einen Sieg mehr geholt hat. Also mit 12 Siegen im Vergleich zu 11 einfach dann auch einmal mehr, sag ich mal, ja, das geschafft hat, über 90 Minuten dann halt mal Punkte für sich zu gewinnen oder zu halten. Und dass man auch 10 Tore mehr geschossen hat. Natürlich hat man auch 10 mehr kassiert im Vergleich zur Vorsaison. Aber da sagt ja auch alles, das war auch so die Sache, die dann halt unter Jastorup dann auch dementsprechend das die Sache war, die Kritik, also weniger offensiv, sehr viel defensive. Das sieht man ja schon auch an der Tordifferenz oder an den geschossenen Toren und an den Gegentoren. Und in dieser Saison finde ich es halt so interessant, dass der FCA dann eben in diesen Werten, wo sie nicht immer in der Parade oder in der Top 3 oder Top 5 zu finden sind, halt echt sozusagen aufgeholt haben. Zum Beispiel eine intensive Zweikampfführung, bessere Standards und auch, sag ich mal, schneller Konter ausspielen. Sie haben auch sind auch in einer der Top-Platzierungen bei Flanken. Jetzt müsste ich spicken, wie viel sie da waren. Ich glaube, 5. Platz bei Flanken aus dem Spiel heraus, was sich dann wieder so ein bisschen auch mit der starken Leistung von zum Beispiel einem Janulis, der 5 Assists diese Saison gegeben hat, sehr untermauern lässt. Also es waren viele Steigerungen dabei.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich muss noch einmal das Europa-Thema anschneiden, weil wir es so ein bisschen unvereinbart gesagt haben. Würdest du mir per se aber zustimmen, dass es gerade mit den ganzen Problematiken, auf die wir gleich vielleicht nochmal kommen, schon auch gut ist, dass es dann am Ende, also ist natürlich immer schön, in Europa zu spielen. Wir wissen aber auch, wir haben es bei Mainz, wir haben es bei Heidenheim und Co. gesehen, was das eben bei Vereinen nicht mit der gleichen Kaderstruktur bedeuten kann. Bist du dann per se erstmal doch ganz froh, dass es hinten raus trotz zum Greifen nahe dann nicht der Europaplatz geworden ist?
Ja, also ich freue mich über 15 Jahre Bundesliga-Fußball in Augsburg, das können nicht alle von sich sagen. Es ist halt jetzt dieses Jahr 15 Jahre und das ist, glaube ich, einfach ein Meilenstein in der Clubhistorie, den man sich mit einer gewissen Bodenständigkeit, mit einer akribischen Arbeit und auch mit einem realistischen Blick auch erarbeitet hat. Zum Beispiel habe ich letztens einen Artikel gelesen, wo Andreas Rettig auch sagt, dass das Geheimnis einer langen Bundesliga-Zugehörigkeit in dem Erfolg des FCA sehr bodenständig zu bleiben und zu denken liegt. Und ich würde ihm da wirklich zustimmen. Das ist für mich dann auch so eine kleine Bitte, dass in Augsburg auch einfach das Ziel bleibt, erstmal so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und alles, was danach kommt, ist halt wirklich geil, kann man mitnehmen, ist nice to have, aber es muss nicht unbedingt in so wackeligen Saisons dann die Conference League oder so sein, weil dazu hat die Saison einfach auch zu instabil angefangen und leider auch zu instabil aufgehört.
Aber dann lass uns doch mal so ein bisschen noch auf die Zukunft blicken, die wir jetzt immer mal wieder angesprochen haben. Also wir haben gesagt, per se lief es dann am Ende raus gut. Ja, es ist die gleiche Punktzahl wie im Vorjahr, aber wir haben jetzt, glaube ich, lange darüber gesprochen, dass es eben auch weniger hätte sein können, was die Verbesserungspunkte war. Aber wir haben eben auch schon mal angeschnitten, naja, also es wird wieder höchstwahrscheinlich so ein kleiner Umbruch folgen. Du wirst dich wahrscheinlich ein bisschen umstrukturieren müssen, so generell das, was ich auch im Forum gelesen habe, gerade wirklich so Innenverteidiger. Also man hat sich die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass man jetzt die 5 Millionen für Chavez investiert, auch weil er eben leider so ein bisschen verletzungsanfällig ist, gering. Maxi Bauer ist jetzt fest zu Arminia Bielefeld gewechselt, hat ja eh keine Rolle gespielt beim FCA, aber da hat man, glaube ich, auch schon ein bisschen geguckt, dünnt man jetzt den Kader so ein bisschen aus. Dann ist aber eben die Frage, was passiert, wenn ein Schlotterbeck geht, etc. Ne? Wir haben eben schon über Rovaleo und so gesprochen. Also siehst du denn schon auch die Gefahr, dass jetzt ein Umbruch folgt im Sommer? Und dann ist ja auch, die Frage schrieb ich mal direkt hinterher, generell muss man ja trotzdem sagen, es gab am Anfang der Saison eigentlich mal dieses Ziel, ja, wir wollen ja schon irgendwie mal wieder Richtung Europa, ja. Es hieß, glaube ich, mal, der FCA sollte wieder sexy werden, etc. pp. Das war ja alles mal irgendwie diese Image-Kampagne, die angesprochen wird. Hat man die jetzt einfach beiseite gelegt oder ist schon Manuel Baums Arbeitsauftrag für die nächste Saison du? Also du hast jetzt Platz 9 nach der Übernahme geschafft. Wir erwarten jetzt eigentlich schon Conference League nächste Saison.
Das ist halt jetzt spannend. Also ich würde mich jetzt auch, also diese, man würde ja manchmal gerne Mäuschen spielen und schauen, wie die Saison aufgearbeitet wird, weil ich muss halt echt sagen, ich glaube halt, nachdem man sich so verkalkuliert hat und im Regal vergriffen hat mit Sandro Wagner an sich, also mit dem Ergebnis halt zur Hinrunde da oder halt zu der Winterpause auf Platz 15 dazustehen und diese Ängste, dass man jetzt wirklich, dass das wirklich jetzt nicht der beste Griff war, dass man da vielleicht auch, erst hätten ja auch Köpfe rollen können, wenn es jetzt nicht geklappt hätte mit dem Klassenerhalt, dann wäre das auf diese Personalie Sandro Wagner und diese mutige Entscheidung, Jestorup aus seinem, ja, stabilen Trotz sozusagen da abzulösen, durch eine Sandro Wagner, wäre das definitiv schief gelaufen. So ist man jetzt hier als FCA noch gut weggekommen diese Saison, nachdem es echt im Dezember gar nicht gut aussah für den Verein. Und jetzt muss man ja gucken, was denn jetzt realistisch eigentlich in den nächsten Jahren machbar? Sieht man sich denn jetzt mit dem Platz 9 bestätigt in seiner Entwicklung? Will man vielleicht jetzt erstmal in den nächsten ein, zwei Jahre wieder einstellig werden? Weil das war jetzt auch nicht so oft, wie du schon sagtest, davor der Fall. Und sagt ja, weiß ich, 5-Jahres-Planung, also nicht absteigen. Und wenn dann einmal davon Platz 6 bis 7 drin ist, ist das für uns schon gut. Dann fände ich das persönlich realistisch. Für mich wäre das aber kein Muss. Da bin ich selber sehr gespannt, wie der Verein sich aufstellt. Man kriegt ja mit, marketingtechnisch ist der Verein ja jetzt auch schon sehr gewachsen mit den ganzen Römer- und Fugger-Sachen, was ich persönlich an sich ganz gut finde. Eigentlich bin immer für State-of-the-Art-Dinge, finde diese Trikots, die jetzt zum Beispiel gemacht wurden und die Kampagnen drumherum auch sehr sexy für den Verein. Das kann auch mal wirken nach außen. Und jetzt muss halt das Sportliche vielleicht auch ein bisschen dazu passen. Und ja, da gilt es halt jetzt auch, Manuel Baum dann in diese Rolle zu bringen, dass er sich auch mal, sag ich mal, seine erste Elf aufstellen kann. Denke mal, da wird es wieder auf eine gute Mischung an erfahrenen Spielern, Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend. Da gibt es wieder ein, zwei Interessante, die bestimmt wieder nachrücken können. Dann kennt sie Manuel Baum in seiner alten Rolle sowieso. Und dann natürlich vielleicht auch Neuzugänge, die dann auch für den FCA leistbar sind, weil da ist immer noch so, dass man sich natürlich auch nicht in jedem Preis oder in jedem Regal bedienen kann. Ja, du sagtest Chavez und auch Ribeiro, die werden nicht für lau gehen können. Da wird es jetzt eben spannend sein, ob da eben die Kaufoption gezogen wird.
Siehst du denn generell, also wir haben ganz am Anfang auch ein bisschen über die Fans gesprochen. Gibt es da irgendwelche Themen, wo du sagst, das könnte interessant werden, was jetzt kommt? Dass da man eben auch versucht, dass man vielleicht bei einer neuen Ausrichtung, die man auch versucht, jetzt vielleicht auch mitbedenkt zu sagen, so okay, da, vielleicht war das auch die Entscheidung pro Baum zu sagen, so hey, nee, ich glaube, unser Experiment ist missglückt, wir müssen uns schon so ein bisschen, das ganz am Anfang mal was von Roots, ne, so ein bisschen back to the roots gesagt, dass man da auch schaut, dass man eben trotz des bodenständigen Standorts Augsburg auch guckt, dass man eben ja sich da die Basis nicht verliert.
Ja, das ist, glaube ich, generell auch letzte Saison schon mit der Wagner-Verpflichtung so ein bisschen das Problem gewesen, dass viele, ja, vielleicht auch Jüngere dann sagen, das ist doch ein guter Weg, man muss sich dem halt öffnen, was sicher auch berechtigte Punkte sind, aber dass auch nicht in der Vergangenheit alles schlecht war und man nicht gleich alles sozusagen von seiner eigenen DNA so über den Zaun kippen muss. Also der Mittelweg, glaube ich, den muss man da noch finden, wie man ja irgendwie seine DNA als Graue Maus so behalten kann, dass man nicht so weit von der Basis wegrückt, aber so einzelne Elemente unterbringt, dass man eben nicht sozusagen wegdriftet und auch wahrgenommen wird von außen, weil dieser graue Mausfaktor ist zwar für, also medial wichtig, um ruhige Arbeit machen zu können, aber auf der anderen Seite lockt das jetzt nicht unbedingt Spieler dann her, wenn sie noch nie von Augsburg gehört haben oder kein Bild im Kopf haben. Also es gilt dann halt einfach ein positives Bild von diesem Verein auch in den Köpfen der Menschen so zu verankern, wie es zum Beispiel in SC Freiburg geschafft hat. Und ich glaube, da hat man noch ein bisschen was zu tun, tatsächlich.
Ja, finde ich immer sehr interessant, weil so, was für einen Vorteil man eben schon als Standort hat, sieht man dann vielleicht doch manchmal, also man darf sich dann, glaube ich, trotzdem nicht verschätzen, und ich glaube, das ist definitiv auch was, von dem viele Standorte vielleicht mit der ähnlichen Größe auch immer lernen und profitieren können. Was wäre dann generell so ein bisschen dein Wunsch vielleicht auch auf dem Transfermarkt noch, was wäre so deine Punkte, wo du sagen würdest, jetzt schon mal auf den Sommer geblickt, da willst du gerne ansetzen. Das wäre auf jeden Fall was, wo du sagst, okay, besser früher als später da vielleicht auch was zu klären, gerade weil man eben die Trainerfrage jetzt doch verhältnismäßig früh dann eben schon geklärt hat.
Ja, und das finde ich persönlich auch sehr wichtig und sehr gut, dass man das jetzt auch sehr früh gemacht hat. Auch Manuel Baum die Sicherheit der Mannschaft, die Sicherheit gegeben hat, wird ja vielleicht für den einen oder anderen in der Frage, bleibst du da oder nicht, eine Rolle spielen. Auch wer ist der Trainer an der Seitenlinie? Also in der nächsten Saison hast du halt einfach schon zwei Vereine, die deutlich kleiner sind, mit Elversberg und jetzt auch Paderborn, bekanntlich Aufsteiger. Ja, dazu auch nochmal Glückwunsch nach Ostwestfalen an der Stelle. Also einfach die du vielleicht naturgemäß irgendwie auch hinter dir lassen musst, die definitiv vom Etat hinter dir liegen und die du schlagen sollst. Ich meine, die Realität ist meistens andere. Dieses Jahr haben wir gegen Heidenheim verloren, die definitiv auch zum Beispiel wahrscheinlich ein Regal mittlerweile schon unter dem FCA sind, jetzt ja auch in der zweiten Liga. Du musst einfach den Anspruch haben, dann so an Mainz und Freiburg und Co. halt auch irgendwo dran zu bleiben von der Entwicklung. Ich glaube, das sind ganz bodenständige und gute Beispiele, mit denen man sich messen kann. Wie es halt eben auch negativ gehen kann, sieht man ja zum Beispiel in Gladbach. In Bremen, du hast es vorhin gesagt, ne? Bei Werder, genau, da möchte ich gar keinen Vergleich mehr ziehen. Ich würde mir tatsächlich aber Verstärkung in jedem Mannschaftsteil wünschen. Also gerne Damen im Tor behalten. Mit Daniel Klein geht jetzt der dritte Keeper. Ich glaube, der ist schon verabschiedet worden. Mit Labrovic in der Hinterhand hast du, wenn er nicht geht, einen sehr guten zweiten Keeper. Also da sehe ich gar kein Problem. Der dritte Keeper kann immer aus dem Nachwuchsteam auch gestellt werden. In der Innenverteidigung kommt es ein bisschen drauf an. Wir haben über Schlotterbeck geredet. Wir haben über Hauvelow und sein Alter jetzt mittlerweile. Der war ja auch verletzungsanfällig mittlerweile, Chavez. Also da werden halt die Fragen sein, was passiert mit denen, was passiert auch auf außen, was passiert mit Marius Wolf, erliegt Giannoulis dem Werben aus Griechenland, man wird sehen. Also ich glaube, du wirst in allen Mannschaftsteilen nachlegen müssen. Ich würde auf jeden Fall mir wünschen, dass die Gregoritsch-Personalie geklärt wird und er noch einen leistungsbezogenen Vertrag bekommt, weil ich glaube, das hat er sich nach der Rückrunde einfach verdient und er lebt halt so ein bisschen diese Augsburg-DNA und mit Baum funktioniert es, glaube ich, ganz gut.
Dann nochmal einfach die Frage, weil die Wünsche gehen ja auch an Benny Weber. Wie würdest du denn per se sein erstes Jahr dann beim FCA sehen?
Also ich fand diese Jurendisch-Entlassung auch tatsächlich auch spannend, dem Torup, eigentlich so dieses, was weniger medial so aufgebauscht wurde, aber auch sehr überraschend, weil so schlecht war sein erstes Jahr dann, oder seine Amtszeit in Augsburg war gar nicht schlecht, fand ich persönlich. Mit Benny Weber hast du ein Profil, was auch in Deutschland total underrated war, weil er kam ja auch vom SC Paderborn, damals Zweitligist und hat da einen soliden Job gemacht, aber ist überhaupt nicht vergleichbar zum damaligen Zeitpunkt Paderborn und Augsburg gewesen. Aber er muss natürlich aus weniger mehr machen. Das ist dann vielleicht die gleiche Amtsbeschreibung wie in Augsburg. Da muss man auch oft aus weniger dann mehr machen und die Transfers müssen dann auch irgendwo sitzen. Von dem her fand ich es jetzt für ein erstes Jahr, wo ich nicht weiß, ob alles so ihm zuzuschreiben noch ist, weil viele Personalien wurden vielleicht dann noch von Jurendisch und Co. entschieden und Michael Ströll wirkt auch viel damit rein. Würde ich sagen, war das ein solides erstes Jahr und ich hoffe, dass er jetzt nachlegen kann und vielleicht auch dann jetzt diesen Transfersommer ja quasi eigenverantwortlich dann mitgestaltet und bin da auch sehr gespannt, wie dann seine Handschrift aussieht, komplett.
Ja, dann würde ich sagen, dann gibt es hier jetzt noch eine Sache zu tun und das sind die Awards, die wir zu vergeben haben. Und damit fangen wir an mit dem MVP dieser Saison. Da will ich einfach mal sagen, ich weiß gar nicht, ob du nur einen hast oder ob du ein bisschen Schwierigkeiten dabei hast. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es ein paar Schwierigkeiten beim Auswählen gab, gerade von deinen Erzählungen. Aber wer ist dein MVP der Saison?
Ja, tatsächlich war das alles wieder gar nicht so einfach, aber das ist auch nie. Also tatsächlich habe ich zwei, also einen geteilten MVP. Auf der einen Seite Anton Kade mit mehr in Richtung größter Entwicklungssprung, Überraschung der Saison. Einfach auch mit 6 Treffern zusammen mit Rieder und Gregoritsch Top-Torschütze. Das hätte vor der Saison auch keiner gedacht in seinem Alter. Überraschend konstant dann über die Rückrunde und sehr wichtig. Dann nach ihm auch Rieder. Bei ihm so genauso wie eigentlich bei Anton Kade auch so ein bisschen Abzüge dafür, dass sie in der Rückrunde halt erst so richtig gemeinsam irgendwie ins Rollen gekommen sind. Auch Rieder war unter Wagner jetzt nicht so der wichtigste Spieler. Das ist erst unter Baum gekommen. Und da habe ich ihn dann mit als einen, der dann vorangegangen ist, auch wahrgenommen. Und deswegen kam er auch eher für mich in Frage. Und dann haben wir tatsächlich, ja, Finn Dahmen noch, der zwar keine überragende Saison gespielt hat, aber über 34 Spieltage wieder sehr konstant und gut. Und das reicht für den FC Augsburg dann durchaus mal. Und ja, deswegen das Kade, Rieder und Unterferner liefen dann vielleicht noch Finn Dahmen.
Die heilige Dreifaltigkeit des FCAs, könnte man sagen. Ja, bei so vielen Namen, wer ist denn dann dein Unsung Hero? Fiel dir da die Wahl ein wenig leichter?
Ja, tatsächlich hatte ich echt auch hier länger überlegt, aber ich habe mir gedacht, dass ich Michael Gregoritsch da ganz gerne nennen würde, weil auch er kam jetzt erst in der Winterpause, also im Wintertransferfenster, aber es hat gereicht für 6 Tore, für ja viel Spirit, den er der Mannschaft da einfach gegeben hat und Charakter. Und für mich hat er dadurch bewiesen, dass er ja einfach das Fußballspiel nicht verlernt hat, dass er nach Augsburg gut passt und dass er der Mannschaft da wirklich viel geben konnte in der Rückrunde.
Sehr gut. Ich glaube, ein bisschen überraschend dachte ich im ersten Moment, den als Unsung Hero zu nehmen, weil so ganz Unsung war er auch irgendwie nicht, auf jeden Fall nicht im Rasenfunk, aber ich verstehe auf jeden Fall, woher du kommst. Und dann sage ich, du hast es mir zwar auch schon verraten vorher, aber ich sage auch mal so, ganz schwierig zu überlegen, was wohl der Moment der Saison war. War es jetzt nicht, aber Irina, was ist dein Moment der Saison?
Ja, sehr überraschend und überraschend, der Sieg gegen den FC Bayern, der 2-1-Sieg. Ja, mit sowas rechnet man einfach, wie ich schon vorhin gesagt habe, gar nicht. Es ist immer ja, ein mega gutes Gefühl, sowohl für die Fans, als auch für die Spieler, als auch für die Funktionäre ist es ja wie so eine Art Feiertag eigentlich, weil du diese 3 Punkte eigentlich immer schon vorher denkst, so, ja, ist halt Bayern, wird halt vielleicht nix, ne? Aber dann holst du diese 3 Punkte, auch wie du sie geholt hast, mit einem extremen Charakter, mit einem extremen Mindset, ja, legst halt schon 1-0 hinten und machst dann diese 2 Tore so hinten raus und ja, das war schon, glaube ich, ein Achtungserfolg. Das hat man nicht alle Tage und deswegen für mich der Moment der Saison.
Sehr schön. Und dann bleibt uns noch, was ist denn dein Emoji der Saison?
Ja, also ich hatte mir erst ein Emoji aufgeschrieben und dann habe ich ins Forum geguckt und das im Forum fand ich wirklich, wirklich gut. Und zwar der Baum-Emoji, das ist so einfach, aber effektiv, ne? Das ist so witzig. Und aber also von Steffen Zidane zuerst vorgeschlagen, den Baum-Emoji und 2-mal wurde von 2 weiteren Usern aufgefordert, aber bitte als Zirbelkiefer, wegen der Augsburger Verbindung zur Zirbelnuss wahrscheinlich. Ich hatte tatsächlich, also muss ich wirklich sagen, nicht meine Credits, aber richtig cool könnte ich auch mitleben. Ich hatte als erstes dieses Achterbahn-Symbol, was so, ne, oder so ein Aktienkurs. Aber ich finde auch mit so einem Baumsymbol könnte ich auch sehr gut leben.
Ja, vor allem, weil ich so lachen musste, als du gesagt hast, die werden zum Stamm, also kommen in Stamm und ein Baum hat ja auch einen Stamm, ne? Also dann kommen wir vielleicht auch so ein bisschen, ne, also nicht nur Manuel Baum als Baum, sondern eben auch generell, dass da jetzt vielleicht mal so ein bisschen die Wurzeln, die sprießen und da kommen neue Blätter dran und so und dann wird es vielleicht mal mehr zum stolzeren Baum als zu so einem, weiß ich nicht, knochigen Ding irgendwo in einem schwierigen Gebiet oder so.
In Bayern sagt man dazu Krüppelfichten.
Oh, ei. Ja.
Also wir haben jetzt einen stolzen Baum, finde ich gut, in einer Form einer Zirbelkiefer.
Ich werde es in Klammern dahinter schreiben, dies ist eine Zirbelkiefer. Habe ich in meinem Leben noch nichts von gehört, ist wahrscheinlich
ich
mein Problem.
Nicht.
Ich habe aber auch traditionell keinerlei Ahnung von Flora und Fauna. Sorry dafür.
Ja, irgendwo muss man da seine Abstriche machen. So. Und ich muss auch sagen, danke nochmal an die Forum-User, die da so kreativ eingesprungen sind.
Und das leitet mich eigentlich direkt über auch zu einem perfekten Punkt, denn man muss einfach sagen, vielen Dank erstmal an dich, Irina, dass du super spontan auch dich erstmal mit mir arrangiert hast hier als Moderatorin. Sehr schön, dass du mal wieder im Rasenfunk warst und wir auch mal wieder zusammen sprechen konnten. Vielen Dank. Und dann darf ich natürlich noch den SupporterInnen und Supportern da draußen danken, denn ohne euch wäre diese Sendung nicht möglich. Erstmal wäre nicht möglich, dass es sowieso den Rasenfunk Royal in dieser Breite gibt, weil ich kann sagen, also mir hat ein Verein schon gereicht in der Vorbereitung jetzt. Und dann überlegt mal, was Max da alles raushaut. Und stellvertretend geht dafür der Dank heute an Philo, an Vince, an Marissa, an Henrik KP7 und an Uli Klümper. Die sind bereits Rasenfunk-SupporterInnen. Wenn ihr das auch werden wollt, dann geht doch auf rasenfunk.de/supportersclub und guckt, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir würden uns sehr freuen, auch stellvertretend von mir. Wie gesagt, ich freue mich auch sehr, dass ich das machen durfte. Und ja, sonst würde ich sagen, Irina, ich wünsche dir eine ganz schöne Sommerpause. Hoffentlich, dass deine Wünsche an Benny Weber in Erfüllung gehen. Vielleicht musst du sie an einen Baum binden oder so, dann geht's erst recht in Erfüllung. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke auch von mir. Tolles Debüt von dir auch im Royal. Das darf man vielleicht auch mal noch lobend sagen. Tatsächlich war sehr angenehm für mich. Ja, allen Fußballfans da draußen eine schöne Sommerpause auch. Ja, und ja, bis vielleicht nächste Saison dann, würde ich sagen.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann nächste Saison vielleicht auch mal wieder hier hören, bis Bielefeld und Augsburg in einer Liga spielen. Das wird noch sehr lange dauern. Macht's gut, unterstützt gerne den Rasenfunk und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut.
Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.